Papierschnitt.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Papierschnitt, dem Podcast für Bücher, Filme, Serien oder was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Mike und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dieser erneuten Folge. Und heute sitze ich mal wieder nicht alleine hier, denn ich habe Jakob bei mir sitzen. Hi.
Hallo, na?
Na? Leute, Jakob kennt ihr ja bestimmt alle schon, weil ihr natürlich alle die Star Wars Folge gehört habt, ne? Ganz klar. Und da war er schon mal zu Gast und heute ist er mein Gast, weil er mir ein Buch empfohlen hat. Da werden wir gleich drüber reden, ihr habt es ja auch schon im Titel gelesen. Es geht heute um Saeculum und darüber reden wir auch gleich. Aber wir starten erstmal ein bisschen sanft rein. Jakob, es ist Freitag, was geht ab?
Wochenende.
Es ist richtig warm geworden wieder. Also 8 Grad ist jetzt nicht Sommer, sondern Sonnenschein, aber Sonne scheint, 8 Grad im Gegensatz zu den anderen Tagen davor.
Ja, man kann endlich wieder Auto fahren.
Man kann wieder Auto fahren?
Ja, ich traue mich das nicht, wenn es so glatt ist.
Kann ich nachvollziehen. Gerne.
Also wenn ich nicht muss, dann
lass ich es. Das kann ich absolut verstehen. Ich glaube, es heißt ja auch immer so, wenn man nicht um den Auto fahren muss, sollte man es auch nicht bei denen, wenn es glatt ist und so weiter machen.
Ja.
Mich nervt es auch immer. Also ich spreche mich jetzt dafür aus, von mir aus könnte jetzt der Schnee vorbei sein. Ja, ist meine Meinung.
Ich bin bereit für den Sommer.
Ja, also Frühling, Sommer wäre schon cool. Also ja. meine Stimmung ist da meistens auch besser und es nervt mich einfach wirklich übertrieben, dass, keine Ahnung, erstmal auf den Straßen ist viel los, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel Auto fahre, auf den Straßen ist über viel los, weil alle denken auf einmal so, oh mein Gott, es ist Schnee, wir rasten alle aus. Mhm. Keine Ahnung warum, aber es gibt mehr Unfälle, es ist einfach nervig. Die Busse sind voll, weil alle natürlich mit dem Bus fahren zum Beispiel auch, es ist nur nervig. Fahrradfahren kannst du auch nicht, mache ich eh nicht, aber ist egal.
Und hier in der Stadt ist es auch noch nicht mal schön mit dem Schnee.
Nee, ist einfach nur Matsch.
Ja.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht wirklich so Schnee in den Bergen, so.
Ja, das stimmt, ja.
Warst du schon mal in den Bergen?
Ja, ein paar Mal. Ein
paar Mal schon?
Ja, es war so immer so ein Family-Ding, dass man so nach Bayern fährt oder so.
Ach, war ich selber noch nie, würde ich aber gerne mal.
Nicht? Ja, kann man gut machen. Kann man also es ist vor allem günstig, halt, wenn du innerhalb von Deutschland verreist.
Ja.
Bayern kann man gut machen. Ist auch hübsch.
Mit dem Auto hingefahren, oder?
Ja, oder, ja, ein paar Mal sind wir auch mit der Bahn, aber mit dem Auto dann irgendwie, wie heißt das nochmal? Garmisch-Kirchen oder so?
Ja, Garmisch-Partenkirchen.
Ja, genau. Irgendwie so was.
Ja.
In eine Jugendherberge rein. Da gibt es richtig schön. Also nicht so Jugendherbergen, wie du das von früher kennst, von den Klassenfahrten, so richtig ranzig, sondern richtig modern.
Haben wir ein 15er-Zimmer für euch? Okay. Danke.
Ja, also das kann man gut machen.
Okay, ja, ich würde auch immer noch gerne mal hin. Einfach so ich habe noch nie so richtig Berge gesehen. Das weiteste, was ich mal war im Europapark. Aber das ist halt bei Freiburg.
Ja.
Okay. Der ist halt. Also da ist ja nichts, man fährt ja eine Autobahn und dann
hügelig vielleicht.
Hügelig, genau, man fährt ja das Mittelgebirge dann so ein bisschen durch. Aber da kann man nicht damit vergleichen. Deswegen irgendwann mache ich es nochmal. Ich würde gerne auch mal München sehen und so.
München finde ich persönlich nicht so schön.
Nee?
Nee, okay. Es ist halt.
Ich weiß es nicht.
Das hat mit Bayern für mich nichts mehr so sonderlich viel zu tun. Also das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen. Aber da diese Landschaft, die ich habe bei Bayern, ist halt diese Berge, schönen Wald, diese glasklaren Flüsse, weil sie halt aus den Gletschern runterkommen.
Ja.
Das ist halt für mich Bayern und München ist halt eine große Stadt.
Mhm.
Und meines Erachtens auch keine schöne Stadt.
Nee, keine schöne Stadt.
Ähnlich wie Köln finde ich auch nicht hübsch. Also wenn du da weg vom Dom kommst, also der Dom ist wunderschön und so, aber wenn du ein paar Seitenstraßen da reingehst, ist es schon wieder nicht so hübsch.
Ich war bisher, ich glaube, zweimal in Köln. Ich fand es eigentlich ganz schön, weil ich hatte den Bezug halt zu Hamburg und Berlin und Hamburg und Berlin finde ich halt wirklich nicht schön.
Mhm.
Also finde ich wirklich hässlich. Und da finde ich Köln noch ein bisschen schöner, weil es dann wirkt irgendwie kleiner, obwohl es nicht kleiner ist, keine Ahnung warum, aber wirkt irgendwie kleiner und deswegen fand ich Köln eigentlich ganz, aber ich habe auch die Touri-Sachen nur gesehen, ne? Machen wir uns nichts vor. Okay. Also richtige in die Reitengassen und so bin ich jetzt auch nicht gegangen, von daher, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, generell Großstädte, schwierig.
Ich glaube, von den Großstädten finde ich tatsächlich Hamburg noch am schönsten.
Ach, wirklich?
Ja, also Hamburg hat auch ultra hässliche Ecken, so ist es nicht, aber so die Speicherstadt da, also wie heißt die jetzt irgendwie, City, New City, Hamburg Hafen City, so heißt
Hafen
die.
Hafen City, ja, also natürlich gibt es auch schöne Orte, es gibt sicherlich auch in Berlin schöne Orte, aber ich, machen wir uns nichts vor, ich war ja auch dann oft an diesen Touri-Sachen und ich finde halt immer schon an Großstädten scheiße, meistens wenn du da Lübeck ja nicht anders, aber wenn du aus dem Bahnhof schon aussteigst und denkst du, boah, ich hasse es hier.
Ja.
Ich hasse alles hier gerade, wirklich. Du steigst aus dem Hauptbahnhof aus und denkst du, wo bin ich hier gelandet?
Ja,
und das ist ja allen Großstädten so, das lässt sich auch nicht vermeiden, aber das denke ich mir mal an.
Ja.
Ich habe gar keinen Bock mehr hier zu sein. Hamburger Hauptbahnhof ist wirklich ein gottloser Ort.
Ja, das ist wirklich.
Ja. Frankfurt war ich auch noch nie.
Aber wenigstens findest du dich in Hamburg am Hauptbahnhof noch gut zurecht, weil das ist halt relativ simpel aufgebaut. Ja. Ich finde Köln ganz furchtbar.
Weiß ich gar nicht mehr. Ich war noch mit dem Auto doch da.
das ist so zweistöckig. Oben hast du die ganzen Gleise, ja, und dann gehst du runter und dann hast du da halt so ein Labyrinth von Gängen, aber da halt keine klare Struktur drin. Das heißt, du bist dann halt unten und musst wirklich auf die Schilder schauen, um zu gucken, wo du jetzt hier irgendwie hinkommst, weil es gehen halt in vier Richtungen überall so Dinge weg und keine Ahnung, wo ich hin muss.
Okay, krass. Ja, es ist, ja, da steht der Podcast. Kommen wir nochmal, mach eine gesonderte Folge zu. Lieber Richard.
Oh Mann.
Gut. Ja, aber du hast nicht nur Saikulum mehrfach gelesen, sondern auch vorbereitet, aber jetzt möchtest du erst was anderes vorstellen. Du hast einen Empfehlung mitgebracht für uns.
Ja, ich dachte mir, ich stelle mal ein bisschen was anderes vor. So wie ich das mitbekommen habe, wurden bis jetzt eher so Geschichten vorgestellt. So
genau, Bücher, weil meistens Romane, Geschichten. Es wurde auch, glaube ich, schon mal eine Serie vorgestellt, sowas nicht. Oder ein Film.
Ja. Ich würde gerne ein Sachbuch vorstellen, was mir
was
sehr
ist
gut
was?
Gefallen hat. Nee, aber so ähnlich.
Was ist was? Dinosaurier. Mega gut, Leute.
Es ist so ähnlich. Es ist eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking.
Ach, krass.
Ja. Und das ist ein sehr schönes Buch, wenn man mal gucken möchte, ob Sachbücher was für einen sind. Mhm. Deswegen wollte ich es gerne vorstellen. Und das Buch beginnt mit so einer Anekdote, die ich ganz passend finde dafür. Es geht um, erzählt von einem Wissenschaftsvortrag, wo davon erzählt wird, wie die Erde um die Sonne sich dreht. Und mitten in diesem Vortrag steht eine Frau auf und sagt, das alles, was sie erzählt haben, ist Quatsch. Jeder weiß doch, dass die Erde eigentlich nur der Rücken einer Schildkröte ist.
Das ist absolut richtig.
Und dann kontert der Vortragende, okay, und worauf steht die Schildkröte? Und sie sagt dann daraufhin, ja, sehr gewieft, da stehen ganz viele Schildkröten aufeinander.
So.
Und die Fragestellung, mit der man ins Buch startet, ist, woher nehmen wir die Überzeugung, es besser zu wissen? Weil waren wir im All, also warst du oder ich, im All wissen wir das besser? Und so werden halt ganz viele, also es fängt ganz grundlegend an und es geht dann irgendwann zu schwarzen Löchern, zu Zeit, warum Zeit überhaupt relativ ist, was sind Quarks, so eine Sache, halt für normale Leute, so wie dich und mich, halt erklärt, finde ich ganz cool.
Krass, hätte ich jetzt so gar nicht gedacht von Stephen Hawking, dass er dann sowas Simples halt eben geschrieben hat, aber ist eigentlich ganz cool.
Ja.
Aber hört sich ja fast nicht wie so ein Sachbuch an, sondern auch wie fast ein Roman. Also es ist wahrscheinlich dann einfach nur immer verschiedene Themen unterteilt, gehe ich mal von aus.
Ja, genau.
Und einfach erklärt, wie, wo was funktioniert. Aber wenn du schon so das erzählst in der Schildkröte und so, und das ist schon aber auch schon witzig gemacht.
Ja, also er schmückt das immer mit Anekdoten aus von sich selber zum Beispiel, als er in seiner Universität halt angestellt war und dann da sich mit Leuten gestritten hat wegen irgendwelchen wissenschaftlichen Themen und hast du nicht gesehen, oder?
War ja eigentlich, ich habe es gar nicht so viel Wissen, was Stephen Hawking war, ja immer Dozent. Also bisher halt vielleicht nicht mehr konnte, aber.
Also der hatte verschiedene, also unter anderem Dekan, verschiedene Positionen an Universitäten.
Ah, okay, ich weiß es gar nicht. Er war immer an Unis so ein bisschen.
Ja. Ah, okay. Er war immer an Universitäten angestellt.
Eigentlich auch schön, ne? Dass man so sein ganzes Leben dann darauf widmet, Leuten Wissen zu vermitteln. Das ist eigentlich ganz schön.
Ja, und sein Leben war ja jetzt auch nicht gerade das Einfachste. Also es gibt da ja, er hat hier die Entdeckung der Unendlichkeit, ist ja ein Film über sein Leben.
Ja.
Wie er auch mit seiner Krankheit umgegangen ist und so. Ja, und, ja, war nicht immer ganz einfach für ihn.
Das stimmt wohl.
Vor allen Dingen mit so einer Krankheit ein Buch schreiben, stelle ich mir sehr anstrengend vor.
Ich weiß jetzt nicht, wann das Buch geschrieben wurde von ihm.
Ich glaube, das war schon nach seiner Erkrankung.
Also auch schon fortgeschritten. Ich weiß, es ist ja laufend schlechter geworden mit den Jahren.
Ja.
Aber ja, wer weiß, was geworden wäre, wenn er vielleicht nicht krank geworden wäre.
Wenn jemand ganz skeptisch ist, aber das vielleicht mal ausprobieren möchte, es gibt auch noch eine kürzere Version auch von ihm geschrieben. Das heißt dann die kürzeste Geschichte der Zeit. Ist quasi dasselbe, nur halt in kürzer gefasst. Kann man sich auch gut geben.
Okay. Ja, hört sich irgendwie spannend an. Vielleicht schaue ich da mal rein. Vielen Dank. Dann lass uns doch starten mit Saikulum.
Oh ja.
Erstmal möchte ich von dir wissen, warum hast du mir das Buch empfohlen? Ohne jetzt irgendwie auf Inhalte oder also ne, zu krass auf Inhalte einzugehen, sondern du hast mir das Buch ja empfohlen. Ich frage ja immer mein Umfeld so ein bisschen, habt ihr Bücher für mich, die ich lesen kann, weil ich bin Neuling, was das angeht. Und du hast gesagt, Saikulum ist ein Muss. Warum?
Ja. Ich fand, das ist eins dieser Bücher, die unglaublich fesselnd sind. So ein Buch, das fängst du an zu lesen und denkst du, ja, okay, gut, ne, gutes Buch, ne? Und irgendwann kommst du zu diesem Punkt, wo du es einfach nicht mehr weglegen kannst und wo du einfach wissen willst, wie es weitergeht, weil es so spannend ist. Mhm. Und diese Autorin Ursula Poznanski hat halt diese Fähigkeit, diese Bücher so zu schreiben, dass sie unglaublich fesselnd sind.
Definitiv, gehe ich absolut mit. Als ich es gelesen habe, ich konnte es auch. Es war wirklich 4 Tage hat es gedauert bei mir und das ist wirklich schon sehr schnell. Es sind, glaube ich, 500 Seiten knapp. Und in 4 Tagen finde ich meine Verhältnisse sehr schnell. Und, genau, Ursula Poznanski hat es gerade schon angesprochen, ich habe damals, müsste eigentlich fast mein mit einer der ersten Bücher gewesen sein, was ich gelesen habe, freiwillig, nicht von der Schule aus. Mhm. Ich habe wenig Bücher gelesen. Das war eines davon, nämlich Erebos.
Ja.
Hat sie auch geschrieben. Und das fand ich damals auch richtig gut. Und das hat mich jetzt nochmal, als ich jetzt Saekulum gelesen habe, ich werde definitiv, und da kommen auch noch bestimmt Folgen zu Erebos 2 und Erebos 3 werde ich auch noch lesen.
Die muss ich auch noch lesen. Ich habe Erebos 2 angefangen, aber irgendwie hat es mich irgendwann verloren.
Ja, manchmal ist es ja auch. Kann ja gut sein, dass das einfach nicht dann nicht der Vibe war, der einen gecatcht hat. Aber jetzt ist 3 rausgekommen wohl vor einer Zeit.
Ja.
Also da werde ich auf jeden Fall noch mal, ich möchte das auch zeitnah lesen sogar, weil ich da wieder Bock drauf habe, Erebos 2. Und gehe ich absolut mit. Also mich hat es auch gefesselt und es war dann, es spielte zwar in der Realität, wie man so schön sagt, aber halt doch irgendwie Fantasy ja nicht unbedingt, aber halt so eine andere Welt.
Mhm. Ja, da würde ich auch gerne später noch mal drüber reden, weil ich habe bei ihren Büchern, also ich habe jetzt von ihren Büchern, habe ich jetzt nur Erebos und Saekulum gelesen.
Ja.
Aber ich hatte immer das Gefühl, okay, das ist eine Fantasy-Story jetzt. Ich kann es mir nicht anders mehr erklären.
Ja.
So. Aber im Endeffekt war es ja immer in der realen Welt.
Genau.
Finde ich sehr cool.
Mit Fantasy-Charakter so ein bisschen.
Ja, genau.
Genau. Ich glaube, das mag sie auch gerne, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, sie hat ja noch, also ich weiß leider nicht, welche Bücher sie jetzt alle geschrieben hat, aber so, wie heißt das? Es gibt ja, ich glaube, Urban Fantasy heißt es, wenn das in der Realität spielt, aber mit Fantasy-Charakter, so Harry Potter zum Beispiel, Urban Fantasy, so wie ich das verstanden habe. Und High Fantasy ist halt wirklich komplett neue Welt erschaffen und allen möglichen. Ich glaube, das so müsste glaube ich, das sein. Okay. Kannst du für jemanden, also was ich nochmal machen kann, ist gerne, ich habe hier noch wo habe ich es denn? Oh Gott, hier. Ich lese einmal nur ganz kurz den Klappentext hinten vor.
Mhm.
Und zwar geht er folgendermaßen. Du denkst, es ist eine harmlose Reise in die Vergangenheit, ein Spiel. Doch dann greift die Vergangenheit nach dir und gibt dich nicht mehr frei. Ist tatsächlich ein uralter Fluch wieder erwacht?
Ja, das ist die große Frage.
Genau, finde ich erstmal wenig aussagend.
Ja.
Also es wird weder von irgendwelchen Personen gesprochen, noch irgendwie, man sagt, es geht einfach nur über Vergangenheit und Fluch. Punkt.
Ja.
Also wenn man jetzt nur das lesen würde im Hintergrund, würde ich sagen, okay. Aber macht auch Spannung auf. So, man will natürlich wissen, okay, welche Vergangenheit, was ist da los? Wie würdest du es gerne machen? Überlasse ich einfach bei dir so ein bisschen. Würdest du gerne das Buch einmal kurz zusammenfassen oder möchtest du einfach komplett einmal von vorne nach hinten durchgehen? Wir gehen einmal so ein bisschen drauf ein, was so passiert im Groben. Wie würdest du es gerne machen?
Ja, ich kann es kurz zusammenfassen.
Mach das gerne.
Soll ich das spoilerfrei oder mit Spoiler? Das ist bei dem Buch ja sehr schwierig.
Ich glaube, mach es erstmal durch spoilerfrei.
Mhm.
Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, also erstmal sage ich so, es wird gespoilert hier erstmal. Mhm. Ja, wenn ihr jetzt reingehört habt und denkt, wir reden vielleicht nur spoilerfrei, es wird nicht passieren. Jetzt am Anfang ist natürlich nichts gesagt worden. Wenn ihr das Buch aber jetzt gerade vielleicht, wenn ihr merkt, okay, bei der Zusammenfassung, die jetzt ohne Spoiler im Groben ist, wenn dann merkt, oh, das ist ein Buch, das will ich noch mal lesen, dann macht den Podcast aus, hört ihn später noch mal weiter. Wenn ihr sagt, ich will es eh nicht mal lesen oder ich habe es schon gelesen, dann hört gerne weiter. Aber das noch mal als kleiner Disclaimer, es wird gespoilert.
Ja, okay, also Saekulum. Es gibt einen Protagonisten, Bastian.
Ja.
Der ist Medizinstudent und das auch mit, so wie man sich Medizinstudent halt vorstellt, als Nicht-Medizinstudent.
Ja, das stimmt.
Also
auch mit dem Familienkreis?
Ja, genau. Also Papi ist auch Arzt und so ziemlich alles in seinem Leben dreht sich um sein Medizinstudium.
Ja.
Er ist kein großer Fan von seinem Vater, weil er ein ziemlicher Arsch ist.
Ja, das aber, wird ziemlich schnell klar auch.
Ja, genau.
Am Anfang.
Aber das Medizinstudium, da steht er voll und ganz hinter und das will er durchziehen. Er hat nur das Gefühl, dass ihm irgendwas in seinem Leben fehlt. Und an diesem Punkt kommt dann Sandra in sein Leben, seine neue Freundin.
Mhm.
Oder Freundin to be. Das ist nicht so ganz geklärt,
glaube ich. Ja, so kennenlernphasenmäßig so.
Ja, genau. Also die mögen sich mehr als nur Freunde,
ja,
auf jeden Fall. Und die nimmt ihn mit auf einen Mittelaltermarkt.
Mhm.
Weil da ist sie ganz groß in der Szene unterwegs. und zeigt ihm das dann alles. Und bevor er sich versieht, wird er dann eingeladen in eine LARP-Gruppe. Für die, die es nicht wissen, LARP ist Live Action Roleplay. Mhm. Das sind dann Menschen, die halt in eine Rolle schlüpfen und dann halt irgendwo Fantasy, Mittelalter, was auch immer sie wollen, nachspielen. Und da ist, geht es halt darum, nicht aus deiner Rolle zu fallen, sondern die ganze Zeit in deiner Rolle zu bleiben. Also quasi das, was viele auch bei Mittelaltermärkten machen. Genau, da wird er eingeladen zu seiner Convention, mhm, und will dann da zusammen mit denen hin. Das Ziel ist es, in einen Wald zu fahren und da dann im Mittelalter zu leben und alles an Technik und alles an Geflogenheiten aus der modernen Gesellschaft zurückzulassen.
Ja.
Genau. Und das passiert so. Und dann sitzt er in einem Zug mit den allen und da lernt er die ganzen Leute kennen, die da mitlaufen. Ein paar hat er schon auf Mittelaltermarkt kennengelernt.
Ja.
Und dann bekommt er mit, dass da, wo sie hinfahren, war früher wohl eine Burg und da herrscht wohl auf diesem Land ein Fluch, weil da ein reicher Bruder seinen, in Anführungszeichen, Bastard so, Bruder, ja, so rum,
sagt man so,
umgebracht haben soll und der hat dann das Land verflucht da, also auf diesem Land herrscht ein Fluch.
Ja.
Daran glaubt natürlich niemand, bis auf eine, Doro.
Doro ist auch ein toller Name dafür. Also
ja, das ist auch ein sehr spannender Charakter. Ja. Kommt später noch viel vor. Genau, also da glaubt niemand so wirklich dran, bis auf Doro. Die ist allgemein, naja, ein bisschen spezieller unterwegs. Naja, aber alle haben Spaß daran, gruseln sich dann so ein bisschen mit, wie man das halt so macht, da am Lagerfeuer Gruselgeschichten erzählen. Hm. Man spielt mit, aber alle wissen, das ist Quatsch. Und dann kommen sie da an, legen alles weg, also auch keine Handys. Er darf nicht mal seine Brille, die er eigentlich zum Sehen braucht, mitnehmen.
Ja. Fand ich auch krass.
Genau. Und dann sind sie halt in diesem Wald und spielen halt dieses Roleplay. Und irgendwann merkt Basti so, dass irgendwie läuft das hier nicht nach Plan. So die, es gibt ein Orga-Team und das ist irgendwie auch verwundert über manche Dinge, die passieren. So, es fangen an, Leute zu verschwinden. Und das scheint irgendwie nicht so zum Dingen dazu zu gehören.
Ja.
Und es werden Sachen, also Gedichte gefunden, alte Gedichte, die wie Drohung gedeutet werden können, die auch irgendwie nicht vom Orga-Team anscheinend verteilt wurden.
Ja.
Und dann ist halt diese Sache, so fällt man aus der Rolle, manche Leute versuchen noch in der Rolle zu bleiben, andere nicht mehr.
Ja.
Und ja, dann findet er sich halt in diesem Wald wieder und irgendwie läuft es nicht so ganz nach Plan.
Ja, und ich denke, das war eine gute Zusammenfassung.
Ja.
Bis dann vielleicht andere Plots dann noch kommen, da werden wir gleich noch drüber reden.
Ja.
Aber ja, genau so ist es. Also, ich finde, das ist eine spannende Prämisse. Und ich habe es persönlich so auch noch nicht in einem Buch gelesen. Also irgendwie, dass man halt mit diesen verschiedenen Charakteren dann irgendwie rumspielt. So. Ich habe auch nicht viel gelesen, aber einfach so finde ich cool, dass man quasi zwei Welten erschafft im Buch, weil dann ist ja auch immer die Switch, und die haben auch eigene Namen bekommen. Wir werden jetzt nur über die Namen sprechen, die, also würde ich jetzt erstmal sagen, die richtigen Namen von denen.
Ja.
Und ja, wie du schon eben sagst, fällt man jetzt aus der Rolle, irgendwas, wir sollen ja eine Rolle bleiben für 5 Tage, nur wie im 14. Jahrhundert leben, aber irgendwie passieren Sachen.
Ja.
Okay, cool. Ja, dann lass uns doch gerne einfach mal starten mit dem Anfang. Genau, wir haben es, eigentlich hast du schon sehr guten Anfang zusammengefasst. Mhm. Es geht um Bastian, der ist 20 Jahre alt, Medizinstudent und ist mit seiner Kennenlernphase, Date, wie auch immer, Sandra ist auf Mittelaltermarkt, denn Sandra ist da großer Fan von. Und er ist so ein bisschen, ja, ich mach das jetzt. Er hat zwar eigentlich nicht so Bock, weil er ist ein Medizinstudent, beziehungsweise er möchte es halt gut machen oder muss es gut machen, wie du auch schon sagst, weil der Vater nicht ganz so nett ist. Möchten wir noch in den Vater eingehen? Ja, möchten wir.
Ja, der Vater.
Ja.
Ja.
Das ist ein hochangesehener Arzt, ein hochangesehener Mensch, wahrscheinlich auch sehr einflussreich, der es weiß, manipulativ Leute so einzustellen, dass sie ihm ganz viel geben und dass er ganz viel Macht bekommt, die er haben möchte. Zu Hause kann er die Macht aber auch, also spielt er auch aus, aber da kommt es dann nicht so gut an. Sagen wir es mal so.
Ja. Und vor allen Dingen gibt es ja dann auch Kollateralschäden durch sein Verhalten. Also nicht nur bei seinem Sohn, der auch irgendwie einen weckert.
Ja, das sowieso. Also der Vater heißt übrigens Maximilian Steffenberg.
Ja, genau.
Ja.
Aber auch die Mutter Also das, was Bastian dann später im Buch schildert, ist, dass die Mutter halt in einer komplett depressiven Phase ist und nur noch mit Pillen und Drogen sich halt irgendwie über Wasser hält.
Ja.
Und noch eine Hülle ist von sich selbst. Und das muss man halt erstmal schaffen, Partner so runterzuwirtschaften, dass das, dass der Sohn über die eigene Mutter sowas aussagt.
Mhm.
Also ja, ein ganz klarer Antagonist in diesem Buch.
Ja, kann man sehr gut sagen. Und dann ist es ja so, auch durch den Mittelaltermarkt, dann sind sie da so ein bisschen, gehen da so rum und Bastian ist halt immer noch so ein bisschen so, ja, gucke ich das mal an. Aber er lernt auch ein bisschen schon Gefallen daran.
Ja, ich glaube, das, was Bastian so fasziniert an dieser ganzen Geschichte ist, dass es so komplett anders ist, als das, was er sonst in seinem Leben hat. Es füllt eine Lücke.
Richtig.
Und ich glaube, daraus zieht er dann auch die Faszination und münzt das dann so ein bisschen auf diese Liebe zu Sandra. Ich glaube, das ist ihm am Anfang noch nicht so ganz bewusst, dass es tatsächlich die Aktivität ist, die eine Lücke füllt, sondern er denkt, dass dieses positive Gefühl von Sandra halt auskommt.
Ja, genau. Und als er dann, ja, also sind sie dann eben aus und dann treffen sie sich auch wieder. Also erst ist er so ein bisschen alleine und geht halt ein bisschen rum, trifft dann Sandra und dann sind sie bei so einem, ja, so Schwertkampf, kann man fast sagen. Mhm. Nennt man das, ja?
Ja.
Schwertkampf. Und da treffen sie noch weitere eben aus Saeculum. Zum einen Teil ist es einmal George.
Mhm.
Ich glaube, Steinchen heißt er noch.
Ist er auch schon? Das kann sein, ja, hier. Bin mit den Namen nicht so.
Boah, ich bin auch, also wirklich, lyncht uns, wenn wir die Namen irgendwie vertauschen.
Ja, es sind aber auch wirklich viele in der Gruppe.
Also, ja,
also offiziell sind es, glaube ich, irgendwie 10, 12 Leute.
Ja.
Die haben nicht alle Namen, soweit ich weiß.
Genau, plus die sind ja alle nicht so relevant, immer so ein bisschen. Also die Hauptcharaktere, die wissen wir jetzt schon, mit Bastian, Sandra, würde ich sagen.
George ist wichtig, auch, aber genau, der George wird auch im Buch wichtig. Fast immer George genannt.
Also genau.
Selten, dass er irgendwie bei seinem Rollennamen genannt
wird. Ja. Dann kann man da aber gleich erwähnen, wenn man George erwähnt, muss man eine andere Person auch gleich mitnehmen.
Ja, genau.
Lisbeth. Ja. Mhm. Lisbeth ist seine Freundin. Und die ist umwerfend schön.
Ja, so wird sie beschrieben. Und ein absoluter Männermagnet.
Ja.
Und das gefällt George gar nicht.
Nee. Und Bastian fragt sie auch, also er hat sie zum ersten Mal gesehen und war auch direkt hin und weg von ihr. Also wie kann man so schön aussehen? So wirklich beschrieben, als wenn es die Göttin von sonst wo wäre auf Erden. Und es ist für alle aber okay irgendwie. Ja, Sandra ist mit ihr befreundet, zum Beispiel, das sind auch ihr Clique. Und George ist halt relativ eifersüchtig.
Ja, und auch sehr overprotective.
Ja, zu viel. Also,
sobald sie außer Sichtweite ist, kriegt er Panik.
Ja.
Und muss sofort wissen, wo sie ist und rennt ihr dann hinterher.
Aber Lisbeth gefällt es halt mir auch ein bisschen.
Also
zumindest zum Teil.
Ja, also sie selber sagt dazu ja nicht so viel. Nee. Sandra meint immer, dass es ihr übelst auf den Sack geht.
Ja.
Aber dass die Freundschaft zwischen Sandra und Lisbeth jetzt auch nicht so das ist, fänden wir auch später.
Ja.
Naja, also was genau der Sache ist, weiß ich nicht. Das Sandra stimmt. meint, es geht ihr übelst auf den Sack.
Ja. Genau, aber sie kann halt gegenüber George es erstmal so nicht sagen.
Ja.
Also da macht sie es erstmal nicht. Genau, und sind hier bei dem Schwertkampf und dann lernt er auch so ein bisschen mehr in diese Mittelalterwelt kennen. Und dann lernen sie auch Paul kennen, meine ich.
Ja.
Genau. Paul ist nämlich.
Paul ist der Schwertkämpfer.
Genau, Paul ist der Schwertkämpfer. Und ja, ich glaube, im Schwertkampf müssen wir nicht unbedingt eingehen. Ich finde eher wichtig, dass die Charaktere eben gar kennengelernt werden. Aber Paul wird dann eben, kommt dann auch zu Bastian direkt. Und Paul, ich weiß gar nicht, ob schlägt Paul das dann vor auch schon direkt? Oder ist das Sandra, der dieser Ekolum erwähnt? Bin ich gerade mir nicht sicher.
Also Sandra
erwähnt es euch mit Namen, ne? Aber ich glaube, Paul lädt ihn so halb schon ein, oder?
Ja, nur einmal fürs Verständnis. Die Con, wo sie hingehen wollen, die heißt Saeculum.
Ja, genau.
Daher der Buchname.
Ja.
Genau. Sandra lädt Basti ein.
Ja.
Und da Paul der Organisator ist
von
dem Ganzen, also der alles organisiert, wird das dann kurz mit Paul abgesprochen, aber der ist sofort an Bord und meint so, ja, komm, nimm mit.
Ja.
Was auch noch zu was Fragen aufwirft unter den anderen Leuten, die bei dieser Con dabei sind.
Genau, weil normalerweise ist halt ein geschworenes Team, kann man so sagen, und alle sind eher so für sich, weil ich fand am Anfang, gerade vom Buch, wurde halt immer so, weil ich dachte wirklich so, okay, da sterben Menschen. So, also da wird irgendwie, die stecken sich gegenseitig ab oder irgendwie sowas. Mhm. Weil am Anfang war es wirklich immer noch so, er weiß doch gar nicht, worauf er sich einlässt und er kennt das doch noch gar nicht und er wird keine 5 Tage überleben. Und was ist, wenn die Polizei das erfährt? Wir dürfen ja noch gar nicht sein, illegal alles. Und ich dachte mir wirklich so, wow, was machen die denn da? Ja. Also ich dachte wirklich so, da wird irgendwer abgestochen und die machen richtig so Schwertkämpfe eben, wo am Ende dann, ja, du bist es nicht. So.
Ja, okay. Ja.
So war ich drauf irgendwie. Zumindest sollte es ja wahrscheinlich auch ein bisschen so rüberkommen.
Ja.
Aber trotzdem sagen die halt, also dafür Spoiler, so ist es erstmal nicht, sondern es geht erstmal darum, im 14. Jahrhundert zu leben für 5 Tage. Aber es ist ja trotzdem anstrengend, weil du hast halt nichts. Hast ja auch schon ein bisschen in der Zusammenfassung erwähnt, dass alles weggenommen wird aus der Neuzeit.
Genau.
Und genau, die sind erstmal nicht so zufrieden damit. Aber dadurch, dass Sandra eben relativ Einfluss hat, beziehungsweise eben Paul, Paul ist direkt ein bisschen nah dran an Bastian, sagen wir es mal so.
Ja, genau, der ist sofort, der findet Basti sofort
ganz super, toll.
Super, super toll.
Ja.
Ja. Das kommt auch noch zu einer sehr unangenehmen Situation später.
Ja.
Wo ich mir so denke, boah, das kann man auch ganz anders interpretieren. Und kommt erst am Ende, das muss dieser Aha-Effekt. Ja, ja. Aber
das stimmt.
Naja.
So, aber dann ist es auch schon so, dann möchte der Vater noch irgendwie sagen, los, Bastian, pack deine Sachen, wir fahren jetzt zum Kongress. Ich möchte dich Kollegen vorstellen, damit du auch geil wirst wie ich. Aber Bastian wehrt sich so. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wahrscheinlich nicht, aber er sagt, nee.
Ja.
Nee, ich komme nicht mit, ich habe was anderes vor. Ja. Über Pfingsten, also, glaube ich, ne?
Also der Vater macht schon wieder Vatersachen, so komplett über seinen Kopf hinweg.
Ja.
Eigentlich ist das gar keine Frage, sondern das ist so eine Mitteilung.
Ja.
So, wir fahren jetzt dieses Wochenende nach Berlin.
Genau.
Und weil Basti halt so verschossen in Sandra ist, sagt er zum ersten Mal so, nee.
Ja, aber mach ich nicht. Ich fahr zur Con.
Ja,
und
also das sagt er nicht.
Er sagt nicht, wohin.
Nee,
sagt er nicht. Er sagt auch nirgends, wohin. Er hat gesagt, er stellt schon was vor.
Ja, oder so.
Ja.
Ja.
Aber da traut er sich eben und er hat sich auch richtig drauf gefreut, weil die waren ja noch da mit Sandra noch Sachen einkaufen eben, nachdem Bastian gesagt hat, ich mach das jetzt, ich komme mit das Wochenende und Sachen einkaufen gewesen, Felle und Decken und was man halt alles so irgendwie haben darf, ein Holzschwert.
Ja.
Und was halt im 14. Jahrhundert irgendwie wichtig war zum Überleben und da freut sich dann auch richtig drauf, ist alle Sachen gepackt und dann, wie du schon sagtest, geht's dann los, die fahren alle mit dem Zug dahin und treffen die auch so ein bisschen, genau, wen kann man noch erwähnen,
ja, Doro auf jeden Fall. Die
schon
am Bahnhof einen Kollaps bekommt, als sie mitbekommt, wo es hingeht, weil sie furchtbare Angst vor diesem Ort hat, eben wegen diesem Fluch.
Ja, und da waren letztes Mal auch schon.
Genau.
Das war ja das so ein bisschen. Sie waren letztes Mal schon da hat nämlich Paul auch schon von diesem Fluch, diese Urban Legend da erzählt, einfach so ein bisschen Stimmung zu machen am Lagerfeuer. Mhm. Und Dora hat es ein bisschen zerrissen.
Ja.
Dora ist irgendwie ein bisschen, die ist darauf abgegangen und ist halt einem Jahr tief drin bei solchen Sachen oder wahrscheinlich schon länger. Und die hält dann auf jeden Fall wieder Panik, als dann erfahren wird, weil die haben so Briefumschläge bekommen von der Organisation, Paul zum einen, wo da eben drin steht, wo geht's hin? Und es geht wieder an denselben Ort.
Ja.
Einfach, alle freuen sich erstmal, weil war doch eigentlich ganz geil da und da ist auch gute Plätze und alles mögliche, aber Dora nicht.
Ja.
Und dann erzählt Paul nochmal die Geschichte, wie du schon gesagt hast, mit den 2 Brüdern. Und ja, alle nehmen es natürlich nicht für wahr, aber Doro halt schon ein bisschen. Aber dann geht's erstmal ganz normal die Reise weiter.
Ja.
Und irgendwann kommen sie an.
Einen wichtigen Punkt haben wir vergessen.
Na.
Und zwar ist das Buch ja nicht nur mit einem Protagonisten geschrieben, sondern es gibt ja noch einen zweiten. Ich komme gerade nicht auf den Namen. wie heißt sie nochmal?
Iris.
Iris, genau.
Ja, danke. Die hätte ich jetzt noch erwähnt.
Ah, okay.
Ja, ja, also die wäre jetzt gekommen. Ich hätte jetzt gesagt, dass die jetzt dabei wäre. Die nimmt man nämlich, also genau, Protagonisten eben. Also man liest das Buch aus der Sicht von Bastian.
Mhm.
Aber eben zum Teil auch aus der Sicht von Iris.
Genau.
Genau, da können wir jetzt mal drauf zukommen. Und zwar Iris ist auch eine Teilnehmerin von Saeculum. Auch schon immer länger dabei in der Gruppe, mag sehr viel mit Mittelalter und allen Krimskrams drumherum und die freut sich fast mit am meisten da dabei zu sein, mal wegzukommen aus der Heimat, kann man fast sagen. Es wird am Anfang noch nicht ganz so klar, aber irgendwann schon. Aber erstmal ist sie froh, weg zu sein.
Genau, und es wird so angedeutet, dass sie sich vor irgendjemanden versteckt. Also sie hat die ganze Zeit das Gefühl, dass sie irgendwo jemanden sieht.
Ja.
Es wird nicht gesagt, wer oder was oder warum.
Genau.
Sondern es wird halt immer nur gesagt, so, dass sie das Gefühl hatte, sie hätte ihn entdeckt.
Mhm.
Und dann, nee, doch nicht. Aber lieber schnell weg.
Genau. Und deswegen freut sich eben auch, dass sie dann da hinkommen, weil es war ja vorher nicht klar, wo sie hinfahren. Niemand weiß, dass sie da hinfahren.
Ja.
Und sie kann da mal 5 Tage abschalten und nicht diese Angst haben, von irgendjemandem verfolgt zu werden. Ja, jetzt kommt man natürlich, worauf denkt man natürlich beim ersten Mal, irgendwie ein Stalker oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Und
ich dachte tatsächlich, als ich das erste Mal gelesen habe, dass es ihr Dad ist. Dass sie sofort so für irgendwie so ein Dad, für ihrem Dad abhaut. Ich weiß nicht warum.
Ja,
ich hatte so das Gefühl.
Ja, macht schon irgendwie auch Sinn, weil sie sind ja auch noch nicht so alt.
Also Basti 20. ist 20,
genau. Genau, Basti ist 20, also sind ja alle so um den Dreh, 19 ist sie, glaube ich, oder irgendwie so. Hm. Also noch nicht so alt und irgendwie, dass sie halt abhauen wollte, irgendwie ihr eigenes Leben machen wollte und ihr Vater ist halt auch so ein Kontrollfreak und keine Ahnung und sucht sie dann überall.
Ja.
Genau. Die kommen auch mal noch zu sprechen. Und dann kommen sie irgendwann an diesen Ort an, da gibt es dann nochmal so ein Orga-Team, die fahren sie dann vom Bahnhof so ein bisschen mit Jeeps, fahren sie dann noch weiter in den Wald rein und von da aus müssen sie dann zu Fuß immer noch weitergehen zu so einer Station und da treffen sie noch weitere von dem Orga-Team und da wird halt ja erstmal gut gegessen, noch so ein bisschen drauf vorbereitet und es wird dann am Ende halt alles weggenommen, was nicht in Neuzeit gehört und dann müssen sie losstapfen.
Ja, genau. Und die gehen auch relativ weit.
Ja.
Also es wird beschrieben, dass, ich glaube, ein Tagesmarsch wurde gesagt zur nächsten Stadt, in dem Ort, wo sie dann tatsächlich waren. Also es ist nicht so, als hätte man eben mal kurz ins nächste Dorf laufen können im Notfall.
Genau.
Sondern man war angewiesen auf diese Jeeps. Man konnte die irgendwo dann noch erreichen, wenn man ein Handy hat, aber die haben sie ja dann weggegeben.
Mhm.
Also die waren da dann tatsächlich in diesem Wald auf sich gestellt. Und das wird auch ein großer springender Punkt dann.
Genau, also das Einzige, die es vielleicht noch hätten, wäre das Orga-Team. So, die wissen natürlich, wo die Handys sind und allen Krimskrams, dass sie es halt verschlossen haben. Ja, und ich sag mal so, dann geht's auch erstmal gut los. Die gehen halt in den Wald rein. Irgendwann kommt das Team eben an so eine Stelle, wo sie sagen, ja, das ist jetzt so. Der Place to be, wo wir einfach unsere Zelte immer aufschlagen. Es wird auch irgendwann so dunkel und so weiter und so fort. Eine schöne Lichtung, wie es immer so schön ist. Und schlagen ihre Zelte auf. Und erstmal ist alles ganz cool eigentlich. Also jeder hat so ein bisschen seine Rolle eingenommen, die er eben spielt. Ein paar sind zum Beispiel, also ich schmiede jetzt nicht unbedingt, aber jemand, der so Jäger zum Beispiel, dann gibt es jemanden, der kocht, so einfach, der das Essen immer vorbereitet. Gibt sicherlich auch welche, die sammeln so ein bisschen, das ist deren Spezialgebiet, so ein bisschen Kräuter, Medizin. Deswegen ist Bastian auch da, also ein bisschen, also seine Rolle eben, er ist
der Medikus.
Der Medikus, genau. Und ja, so hat eben jeder seine Rolle. Der eine, was ist das, Steinchen oder so, ich weiß es gerade nicht, wie meine, aber einer ist ja so Ritter.
Ja, Lars.
Lars, stimmt.
Ich weiß nicht, wie sein Rollenname war.
Ah, weiß ich leider auch nicht mehr. Aber Lars auf jeden Fall. Stimmt, Lars ist es. Steinchen ist der kocht, meine ich. Genau, ja. Und Lars ist der Ritter. Aber da merkt man auch schnell, er liebt es, diese Rolle einzunehmen. Die reden dann auch anders.
Ja.
So, oder versuchen es eben so anders zu machen. Das ist für Basti am Anfang noch ein bisschen komisch, aber er kommt eigentlich ganz gut rein. Und da freuen sie auch echt schnell mit den allen so weit an. Kommt eigentlich mit fast allen gut klar und ist auch relativ schnell integriert in die Gruppe.
Ja. Er hat so ein bisschen Schwierigkeiten, sich so einzufinden. Also die halt wirklich konstant in der Rolle zu bleiben. Zum Beispiel gibt es dann eine Situation, dass er hergerufen wird, weil jemand hat sich verletzt. Und er kriegt natürlich direkt Panik.
Ja.
Weil, oh Gott, ich habe hier nur ein paar Lumpen dabei. Und die hatte dann ganz viel Blut am Kopf.
Ja.
Oder am Arm, keine Ahnung. Und es wird dann halt erzählt, wie er so alle möglichen Verletzungsbilder durchgeht und was er machen kann. Und da fällt er halt dann komplett aus der Rolle raus.
Ja.
Und vor allen Dingen, als er dann merkt, das ist nur Kunstblut und das ist gespielt.
Ja, ja.
Ja, ich glaube, das ist so dann der Punkt, wo er merkt, okay, gut, ne? Darum geht's hier. So muss ich mich verhalten.
Ja.
Und dann geht das auch. Er ist auch nicht der Einzige, der aus der Rolle fällt. Also sowohl Sandra als auch Iris fallen gelegentlich aus der Rolle.
Ja.
Also es wird als Time-In und Time-Out betitelt. Mhm. Und eigentlich sollte es 5 Tage lang Time-In sein. Das heißt, du sollst 5 Tage lang nicht aus der Rolle fallen.
Ja, egal was ist.
Genau. Halten sich nicht alle dran. Es wird auch immer mal wieder, also es gibt einige Differenzen in der Gruppe. Iris und Sandra können sich gar nicht leiden.
Ja.
Und da wird dann auch immer ein bisschen sich gegenseitig vorgeworfen, dass man aus der Rolle fallen würde.
Ja, ja.
Also gibt es Sticheleien auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch irgendwie interessant, einfach so die Dynamiken dann zwischen den einzelnen Charakteren dann zu sehen, zu lesen, mitzubekommen, wer mag jetzt wirklich wen und oder wo ist halt vielleicht auch Hintergrundgeschichte, dass sie sich nicht mögen. Das ist schon sehr spannend und sehr cool gemacht.
Also wir haben in der Gruppe Iris, die ist so eine Musikerin, kann Sandra nicht leiden.
Ja.
Wir haben Sandra, die ist halt, steht halt auf Basti, kann Iris nicht leiden.
Ja.
Ist gut befreundet mit Lisbeth. Lisbeth und Georg sind zusammen. Georg ist die ganze Zeit nur hinter Lisbeth hinterher. Dann gibt's noch Lars, das ist dieser teure Ritter.
Der im echten Leben nicht so viel hat, aber
genau.
Da schon.
Dann gibt's noch Steinchen,
ein
Koch, sehr gelassener und freundlicher Typ.
Ja.
Warze ist ähnlich.
Ja, sind die beiden so.
Ja, sie wird nicht viel zu gesagt. Sie sind halt einfach nette Typen,
ja.
Die gelassen sind. Und dann gibt's noch Ralf, aber
ja.
Und noch zwei Mädels gibt's noch, aber die sind so unwichtig. Genau,
Nadja gibt's noch, oder? Nee, Nadja nicht, oder?
Ja, irgendwie was, irgendwen gab's, also.
Ja, aber die sind eher so Randfiguren, sagen wir es mal so, die sind dabei, spielen jetzt aber nicht immer, die haben natürlich auch ein bisschen Passagen, aber jetzt nicht unbedingt die großen Rollen, die einnehmen.
Ja, genau.
Das sind eher so, genau, das sind eher die großen, die wir es gerade gesagt haben. Und ich würde zwei Sachen nennen, einmal, womit es dann weitergeht. Eine Sache ist, dass Bastian, als sie dann da sind, auch so einen ersten Abend verbringen, da schon aber irgendwie merkt, Sandra ist ein bisschen distanzierter.
Ja.
Die haben sich das erste Mal geküsst, meine ich, als sie vor dem Bahnhof stehen.
Mhm.
Ne, das war für Bastian auf einmal nochmal so, okay, ich bin hier richtig, so, das ist, ne, ich sollte hier sein. Und dann wirkt sie aber ein bisschen distanziert, seitdem sie im Wald sind. Und dachte ja erstmal am Anfang nur so, ist die Rolle so ein bisschen, okay, ja. Aber er hat sich eigentlich gefreut, so auf Zweisamkeit und halt mit ihr die ganze Zeit zu verbringen, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Und was dann auch noch, damit würde ich sagen, fängt's an, sind Briefe, so kleine, oder so kleine Notizen, kann man fast sagen. Und da stehen halt so Gedichte drauf, die keiner weiß, wo die herkommen.
Genau. Also zu dem Zeitpunkt denkt man halt, das gehört noch zum Spiel.
Genau. Dass Organisationen eben was versteckt haben und okay. Ja.
Genau, dazu muss man sagen, das Orga-Team ist nicht immer da, sondern die kommen dann manchmal in einer Rolle, so als Bauern zum Beispiel, und sagen, hey, hier, euer Dorf wurde geplündert, ihr müsst das und das machen, und dann gehen sie wieder weg. Das heißt, das Orga-Team ist eigentlich konstant weg.
Ja.
Deswegen kommt da auch noch nicht raus, dass diese Gedichte halt noch nicht dazugehören.
Genau, und das Orga-Team hat auch hat natürlich Ausrüstung erstmal da, die haben Satellitentelefone, die haben teilweise auch eben noch Essen noch da, Trinken noch da, falls wirklich mal irgendwas sein sollte, dass sie halt auch schnell Hilfe holen könnten.
Genau.
Machen sie ja wirklich nur Notfall, weil es soll ja Time-In sein die ganze Zeit. Aber das ist die Aufgabe vom Orga-Team.
Genau. Ja. Ja, angekommen im Camp gilt es dann, eine Latrine auszuheben. Während sie die Latrine ausheben, wird dann kommt dann ein Roleplayer in die Gruppe rein und sagt dann, hey, na, da war jemand, der Feind, so, und dann wollen sie diesen Feind jagen, die teilen sich dazu auf.
Ja.
Gehen dann alle rum und kommen dann alle wieder zurück und es wird langsam dunkel. Aber Warze fehlt.
Warze fehlt, genau. Das fällt erstmal so nicht auf, aber irgendwann so, wo ist er denn hin? Ja, wir haben ihn letztes Mal da und da gesehen. Okay, ja, da wird schon irgendwo sein.
Ja. Und es wird halt immer dunkler und es zieht auch ein Gewitter auf.
Mhm.
Das heißt, wer mal wirklich im Wald war, als es dunkel war, der weiß, in einem Wald, wenn es dunkel ist, ist es stockduster. Du siehst die Hand vor Augen nicht.
Ja.
Das heißt, da macht es keinen großen Sinn, eine große Suchaktion zu starten, und die müssen dann sagen, okay, gut, dann warten wir halt. Werden dann
von die haben natürlich nur so Fackeln und sowas, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt, ja. Die werden dann von diesem Gewitter überrascht. Die haben noch nichts aufgebaut, kein Zelt, kein gar nichts. Und suchen sich dann halt einen Unterschlupf. Basti und Sandra finden dann so eine Höhle, also so eine Steinformation.
Ja.
Da ist aber schon Iris drin.
Da ist Iris drin. Und die hassen sich.
Ja. Und die, also Basti ist halt im Überlebensmodus, meint so, ey, jo, hier ist eine Höhle, da ist es trocken drin.
Und Blitze können da nicht treffen und nix.
Ja, genau.
Ja.
Aber Sandra ist so, ne, hier ist es kacke, ich gehe jetzt.
Ja.
Und stapft davon. Basti macht sich dann die halbe Nacht Vorwürfe und fuckt Iris übelst ab.
Ja.
Ja. Und so ist es, läuft dann die erste Nacht. Mitten beim Gewitter rastet Doro dann auch noch mal kurz.
Ja, das wollte ich mir gerade noch sagen, ja. Kann ich gerne sagen, genau. Doro ist dann auf einmal so, ich glaube, ich habe Gott gesehen. Ich muss los. Ich hab eine Mission, weiß ich nicht. Und die ist dann halt, ja, er rennt auf, ich glaube, einen Stein oder so, einen Hügel auf jeden Fall hoch, stellt sich da hin und möchte halt die Götter besänftigen. Entschuldigung, dass wir hier sind und keine Ahnung und ja, der Fluch, ich weiß. Und die ist völlig am Ausrasten, freut sich aber auch richtig darüber, dass sie einfach da im Regen tanzt und mit den Göttern Natur halt im Einklang sein kann. Und die hat ein bisschen was weg, aber sie wird nicht getroffen. Und Bastian sieht das dann so, will sie ihr noch halt helfen. So, Doro, komm da runter, was machst du da? Sag mal nicht so doof. Du wirst getroffen und sie aber wirklich so, nö, ist mir alles egal. Und Bastian irgendwann so, ja, dann nicht.
Ja, und das ist so der Punkt, wo Basti so merkt, okay, die ist nicht so ein bisschen schrullig.
Nee, die ist
sondern
schon.
Sondern, ich glaube, er sagt, klinisch verrückt.
Ja.
Ja.
Ach, ja. Das ist die erste Nacht und dann, als es dann wird vorbei ist, so, nächster Tag ist so, Morgentau, bla bla, da wird es dann auf einmal auch wieder, okay, wir müssen wieder Warze suchen, erstmal wieder zurück zum, oder die beiden müssen erstmal wieder zurück zum Lager, dann versucht er immer noch so ein bisschen mit Sandra wieder klarzukommen, aber die ist halt immer noch so ein bisschen auf Abstand und distanziert und erstmal gehen die Suchaktionen dann wieder los.
Genau, die suchen dann weiter und treffen dann während der Suche, treffen sie dann auf Paul.
Ja.
Und die sind alle ja noch Character in.
Mhm.
Und Paul hört das, dass Warze seit gestern Abend fehlt und ist sehr besorgt.
Ja.
Und Lars versucht dann noch mit Character in so
hochgestochen zu reden.
Ja, genau, hochgestochen zu reden. Und wer ist denn dieser, ich glaube, den normalen Namen von ihm verwendet, der mir gerade entfallen ist.
Ja.
Ich sag mal so, Paul gibt dann immer so eine Realitätsschelle.
Ja.
So, Digga, da ist jemand verschwunden. Weißt du, was los
Wald,
ist?
Es war ein Gewitter nachts. Weißt du, keiner weiß, wo der ist.
Ja.
Und das ist nicht, gehört nicht zum Spiel.
Ja. So, weißt du, was los ist, wenn der nicht wieder auftaucht?
Ja, wirklich.
Ja, und dann heißt es, okay, wir suchen jetzt nur noch nach Warze.
Ja.
Und ist halt sichtlich besorgt.
Ja.
Und während dieser Suchaktion geht dann Lars verloren.
Genau. Man denkt immer noch so, wir trennen uns jetzt nicht mehr. Irgendwie, er ist noch irgendwie bei uns, hat mitgesucht, aber dann plötzlich er ist nicht mehr da.
Ja, man findet nur noch seinen Speer, der ihm sehr teuer war, den hat er fallen lassen.
Den würde er niemals einfach so liegen lassen.
Genau, und da wird dann auch das zweite Gedicht gefunden, was Basti findet.
Ja.
Und erstmal für sich behält,
weil
er ist der Meinung, dass, also er ist sowieso, das fuckt ihn schon die ganze Zeit ab, dass die Leute das nicht ernst genug nehmen, dass jemand fehlt.
Ja.
Also Basti macht sich wirklich konstant Sorgen und alle anderen mal, ja, also parallel hat Lisbeth ihr Amulett verloren, was sie komplett fertig macht und alle sind gefühlt nur nach diesem Amulett am Suchen und er so, Leute, es fehlt ein Mensch.
Ja, aber das Amulett.
Ja, und da ist auch Sandra dann, da haben sie dann einen mega Streit.
Ja. Weil er nicht weiß, wie wichtig das Amulett ist und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Genau, also das ist erstmal so, dass es, also ich finde richtig schön, wie das Buch aufgebaut ist mit der Dynamik auf einmal. Mhm. Also es fängt halt langsam an, geht leicht mal weiter, man denkt so, und dann passieren immer Sachen und man merkt so richtig, wie die einzelnen Charaktere unterschiedlich darauf reagieren und wie Dynamik kippt.
Ja.
Also es gibt immer mehr Intrigen, immer mehr Leute, die zusammenhalten, immer mehr Leute, die dann gegenhalten, immer mehr, wir müssen das jetzt machen, nein, wir müssen das jetzt machen, Leute, wir müssen zusammenhalten jetzt, da ist jemand verloren gegangen, ja, okay, wir suchen jetzt alle, ja, was ist denn mit den Sachen? Und das finde ich richtig cool gemacht, das hat mich auch dann so gefesselt, da einfach dabei immer zu wissen, okay, was passiert als nächstes?
Mhm.
Wie geht's weiter? Genauso ist es dann halt eben Doro, die immer wieder mit ihrem Fluch ankommt und Doro alle so, halt mal ein Maul jetzt, Doro,
ja.
Okay, ey, Mann, du scheiß Fluch, ey, gib's nicht, hör auf jetzt, mach hier nicht noch mehr Panik, so, aber man muss halt Doro auch zugute halten, es passieren Sachen, die in diesem Fluch in der Geschichte gesagt wurden.
Ja, genau. Also auf dem ersten Gedicht stand zum Beispiel drauf, dass etwas abhanden, also ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut, aber etwas wird abhanden gehen, was für die Person sehr wertvoll ist.
Ja.
Und das wird natürlich gedeutet auf das Amulett von Lisbeth, was
absolut verloren gegangen ist.
Was interessant ist, auf dem zweiten Gedicht, was Basti erfindet und niemandem zeigt, steht etwas, dass eine Person verfolgt wird.
Mhm.
Und sie die Person, die verfolgt, ganz in der Nähe ist.
Ja.
Basti kann damit natürlich nichts anfangen, weil ich glaube, wie hieß sie hier nochmal?
Iris.
Iris. Ich vergesse diesen Namen. Ich will immer Isa sagen. Genau, Iris hat davon natürlich niemandem erzählt.
Ja.
Ja, und dann kommt es zu so einer Situation, dass Basti ausgerechnet Iris halt dieses Gedicht zeigt und die kriegt dann natürlich noch mehr Panik.
Ja.
Will aber halt auch nichts erzählen.
Genau, also es ist halt noch so, das ist wieder die kleine Nebenstory, kann man fast sagen, also große Story, aber wird immer erwähnt in, genau, wissen wir ja schon, Iris wird verfolgt von irgendjemanden und sie denkt natürlich so, ah, das ist der, fuck.
Ja.
Glaube ich behalte es erstmal für mich, guck erstmal so, wie es weiter sich entwickelt, aber vielleicht muss ich irgendwann sagen, ich werde verfolgt, es geht hier um mich, so ein bisschen.
Ja, genau.
Das ist noch sehr wichtig. Und was auch noch sehr wichtig ist, für jede Person, die verschwunden geht, denn es sind ja schon zwei, sind Gräber da.
Ja.
Genau. Und die sind leer. Und in der Geschichte heißt es auch, die Toten werden auferstehen und sich Leute holen. Und zwei Leute weg, zwei Gräber leer.
Ja.
Und da ist Doro auch noch wieder so, ich hab's gewusst.
Ja. Und das ist eins der Punkte, wo ich mir beim ersten Mal lesen die ganze Zeit dachte, so die Leute vom Orga-Team, die haben ja wahrscheinlich für dieses Roleplay-Event diese Gräber gegraben, die ja keine richtigen Gräber sind, ne?
Ja.
Und Doro sagt ja immer, ja, die Toten sind auferstanden. Warum sagt nicht einer vom Orga-Team mal, yo, Doro, ich habe das Grab gegraben. Das ist kein richtiges Grab. Da ist niemand drunter. Grab's auf, wenn du möchtest. Da ist keine Leiche drin. Da ist kein Toter.
Ja.
Nur auf, mach doch so, ne?
Ja.
Das sagt halt niemand.
Das stimmt.
Also es wird am Ende klar, warum.
Ja.
Aber das hat mich beim Lesen so abgefuckt. So, also an Bastis Stelle wäre ich schon darauf gekommen, sozusagen, so, ey, du, das ist jetzt, ne, kein richtiges Grab hier.
Mhm.
Komm mal wieder klar.
Hab ich so nicht dran gedacht. Also, aber jetzt, wo du sagst, macht's mich Sinn. Ja, ich hab's einfach angenommen, ist jetzt da. Ist halt vom Orga-Team irgendwas gemacht worden.
Mhm.
Aber ich bin nie darauf gekommen, dass die jetzt sagen, das ist wirklich nichts, weil Doro war ja für mich auch, die war zu tief drin. Also
ja.
Der hätte es ja alles sagen können, das wäre vollkommen egal gewesen.
Die war ganz so gut.
Die war wirklich, die war verloren. Verlorenes Kind.
Ja,
dann würde ich sagen, machen kurz eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit den ganzen spannenden neuen Sachen. Leute, ihr wisst es, 2-0 verloren. Was wird passieren?
Ja.
Bis gleich. So, weiter geht's. Und wir starten dann gleich mal weiter mit diesen Vorhersagen, den Gedichten. Denn es gibt noch dann immer, ja, nicht viele, aber so 2-3 mehr. Und da wird halt immer so Sachen gesagt, beziehungsweise eben auch das, was im Fluch gesagt wird. Und das ist eben, was Doro dann auch wieder vermeinte. Ja, das stimmt hier alles, weil zum Beispiel gehen die Essensvorräte, werden angegriffen von Maden. So jeder Sack ist voll mit Maden. So, wo kommen die auf einmal her? Dann treffen die sich alle in diesem Lager wieder und sagen, okay, Leute, irgendwas ist stimmt hier nicht. So, erstmal, euer Fluch braucht ihr jetzt nicht. Also, der ist jetzt unwichtig erstmal. Hier sind zwei Leute weg, wir müssen sie finden.
Ja.
Und dann ist es aber auch so, ja, wir müssen jetzt mal Hilfe holen, das Spiel ist jetzt vorbei. Ja, irgendwie sind die Handys, Satellitentelefone wurden geklaut.
Ja.
Und immer passiert irgendwas, wo man denkt, das kann auch nicht sein. Irgendwas, es geht hier irgendwie nicht recht ein Ding zu.
Ja, also irgendwie wird denen langsam klar, die sind nicht ganz alleine hier in diesem Wald.
Ja.
Weil die Taschenlampen sind ja auch weg, die Handys sind weg.
Genau.
Es passieren Dinge, die nicht vom Orga-Team geplant sind. Und diese Vorhersagen, die halt im Fluch vorkommen oder halt auf diesen Gedichten oder halt auch einfach von Doro kommen. So, Doro sagt dann zum Beispiel, ja, Tristram, so heißt der
Bruder.
Das Land verflucht hat,
genau.
Der wird uns nicht gehen lassen, sein Geist wird uns nicht gehen lassen.
Mhm.
Es heißt auch im Fluch, dass die Haut sich vom Fleisch ablösen wird.
Ja.
Und dann kommen Steinchen mit einer Entzündung
wieder.
Hautausschlag, genau.
Ja.
Und das wird dann natürlich direkt so gedeutet, ja, okay, das ist Teil des Fluchs.
Ja, auf jeden Fall. Und also die fangen ja alle so ein bisschen an, sich selber verrückt zu machen und das. Ich sag mal so, das wird ja auch nicht besser, weil die Vorräte gehen zur Neige. Wenig essen, wenig trinken, so, also die haben hier so einen Bach so ein bisschen immer so. Aber das wird auch irgendwie nicht besser, weil kommt das später noch mal zu, wo die dann sind. Aber erstmal so, okay, wir müssen Wasser haben zumindest noch, mehr Essen ist noch schwierig so. Man wird eh ein bisschen angefasster, sagen wir es mal so. Es ist nicht einfach und die Dynamik nimmt immer weiter Fahrt auf. Leute glauben, es auf einmal irgendwas passiert hier. Leute ja, sind gereizter auf jeden Fall und machen sich Vorwürfe und dies und das. Und das nimmt halt immer mehr Fahrt auf. Und ja, dann versuchen sie aber trotzdem, ich glaube, dann ist so eine Passage, wo die halt eben Leute die ganze Zeit versuchen zu suchen.
Genau, und die Dynamik, wie du schon gesagt hast, wechselt da dann krass. Ja. Also Sandra und Basti haben einen Streit. So, Sandra sagt dann, ey, war ein Fehler, dich hier mitzunehmen und das ist kacke. Weil Sandra sich halt übelst komisch verhält. So, zum Beispiel so, dass die Leute weg sind, juckt sie gar nicht.
Ja.
Sondern es juckt sie nur, dass das Amulett jetzt weg ist von Lisbeth.
Ja.
Und will das aber auch nicht irgendwie Basti erklären und hat überhaupt gar kein Verständnis für Basti in dem Moment. Und Basti versteht sich dann allerdings immer besser mit Iris.
Ja.
Und da wechselt dann so diese Dynamik. Und gerade so, als das mit Sandra und Basti vorbei war und die halt auch dann getrennt schlafen, verschwindet Sandra.
Genau, das ist die nächste Person, die verschwindet.
Genau.
Dritte Person weg, drittes Grab offen.
Genau.
Und Doro, here we are again.
Ja, aber zu diesem Zeitpunkt glaubt niemand Doro.
Nee, also, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber sie ist mal, ich finde es auch ganz cool tatsächlich, wie sie mal anfängt mit ihren Zaubersprüchen.
Ja.
Sie versucht ja wirklich so, ich gebe hier alles wirklich, Leute. Ihr könnt ja glauben, was ihr wollt, aber ich versuche hier alles, um uns zu retten. Ich mache hier Zaubersprüche und Schutzwelle und hast du nicht gesehen.
Ja, ja, ja.
Das ist ganz süß eigentlich. Sie will ja die Gruppe doch schützen. Also trotz, dass alle sie nicht glauben, möchten sie ja trotzdem irgendwie
ja,
der Gruppe helfen.
Ja, ja.
Also auf ihre komische Art und Weise.
Ja. Naja. Also Sandra weg, noch mehr Panik. Und dann kommt die erste Idee, okay, Leute, das gerät hier außer Kontrolle.
Ja.
Wir brauchen Polizei, wir brauchen Suchmannschaft, wir brauchen Spürhunde.
Ja.
Wir müssen zurück.
Genau.
Satellitentelefone sind nicht da, das heißt, die einzige Option ist, zurückzugehen.
Mhm.
Zu den, da wo sie die Handys platziert hatten.
Ja.
Und dann über die Handys Hilfe zu rufen. Jetzt ist aber leider einer krank. Und das heißt, Paul sagt so, Leute, ich bin hier der Organisator, ich lasse hier niemanden krank allein im Wald zurück.
Ja.
Das heißt, ich bleib hier.
Ja.
Und er bittet dann auch Basti, da zu bleiben,
ja,
weil er ja der Arzt ist.
Der Medikus.
Genau.
Ja. Und dann Iris sagt auch so, wenn Basti hier bleibt, bleib ich auch hier.
Ja, genau.
Ja.
Und dann gibt es noch mehr Leute, die sagen, jo, ich lass den hier auch nicht einen Stich. Im Endeffekt sind es nur drei Leute, die tatsächlich gehen.
Ja.
Eine vom Orga-Team und zwei weitere.
Mhm.
Und
der Fluch, kann man auch sagen, der Fluch sagt ja, ihr kommt nicht aus diesem Wald weg. Ich habe euch jetzt in meinem Bann gezogen.
Genau.
Ihr habt keine Chance, hier aus dem Wald zu kommen, solange ich euch nicht rauslasse.
Genau. Ich weiß nicht, vergeht eine Nacht? Nee, das ist, kommt erst danach.
Nee, das, genau, das ist quasi so, ja. Also, es vergeht keine Nacht, aber die versuchen halt wegzugehen,
ja,
so, aber kommen halt dann nach ein paar Stunden wieder, weil sie es halt nicht geschafft haben.
Genau, und da hat sich dann einer ein Bein gebrochen,
mhm,
weil der einen Abhang, glaube ich, runtergerutscht,
ja,
ist oder so.
Ja, irgendwie so gestürzt so ein bisschen.
Genau.
Und da ist natürlich auch wieder Panik, weil wir gesagt haben, jetzt kommen wir nicht mal mehr raus, der Fluch sagt wieder, wir kommen nicht weg, anscheinend schaffen wir es wirklich nicht.
Ja.
Und die Gruppe, ja, wird immer mehr aufgelöster und Paul versucht immer noch, die Gruppe zusammenzuhalten. Leute, wir müssen Verstand. Wir sind hier alle, zumindest wir sind gerade Profis, so, wir müssen das jetzt im Griff haben. Wir haben wenig Vorräte, wir müssen das so und so einteilen. Morgen suchen wir die Leute, wir suchen, morgen gehen wir nochmal los aus dem Wald. Wir müssen auf unsere Leute aufpassen, die krank sind. Wir versuchen, das so gut zu verarzten, wie es eben nur geht. Und so versuchen sie es auch erstmal.
Ja, genau. Dann die nächste Nacht, kommt dann, die, mhm, haben ja nur Feuer. Leider geht das Feuer in der Nacht aus.
Klar.
Und alle werden dann im Stockdüsteren geweckt von einem markerschütternden Schrei.
Ja.
Natürlich alle direkt wieder Panik bekommen, weil scheiße, ist schon wieder wahrscheinlich jemand weg. Aber die können halt nichts machen, es ist stockduster. Deswegen müssen sie sich alle wieder hinlegen.
Ja.
Und ich stelle mir das richtig kacke vor. Stell dir mal vor, du liegst im Wald, basically alleine.
Ja.
Es verschwinden Leute und mitten in der Nacht, stockdüsteren, schreit jemand und du musst dich wieder schlafen legen.
Also ich würde gar nicht erst im Wald übernachten. Ich habe es, mhm, einmal gemacht. Übrigens nochmal sehr schöne Grüße an meine Schule von damals. Ich glaube, das war wirklich nicht, also es war wirklich ein Glück, dass niemand dabei gestorben ist, weil wir waren, haben im Wald halt gezeltet, an so einem See. An sich halt nichts Schlimmes so, von der Schule aus. Ein paar Klassen waren da, ich glaube zwei Klassen oder so. Aber es gab halt das übelste Gewitter nachts. Also wirklich komplettes Gewitter, komplett. Manche Leute wurden von Eltern abgeholt. Manche Leute haben sich die ganze Nacht auf Toilette eingeschlossen, da war so ein Haus. Und man hat wirklich die ganzen Blitze neben sich einschlagen gehört. Und es war windig, es war wirklich. Und dass da niemand irgendwie zu Schaden gekommen ist, ein Glück. Und von den 70 Schülern, die da waren, und ich war einer davon, der morgens auch da war, weil ich einfach auch nicht wusste. Und ich habe wirklich so mit manchmal so meinen Klassenkameraden gefragt, soll ich jetzt Feuerwehr rufen? Was soll ich machen? So, soll ich die anrufen? Rufst du sie an? Keine Ahnung. Und die Lehrer, ich weiß nicht, wo Lehrer waren. Keine Ahnung, wo die waren. Die haben mal ihr Zelt einfach gepennt oder so, weiß ich nicht.
Dass sie das nicht abgebrochen
haben. Ja, genau, das dachte ich mir auch. Man bricht das keine ab. Wir waren am Ende noch so, ich glaube so 15 Schüler von den 70, alle wurden alle über Nacht abgeholt oder so. Oder halt direkt früh morgens, wo dann irgendwie was los war. Und am Frühstück saßen wirklich so 15 Leute nur noch. Und dann Lehrer kam dann so und waren so, ach ja, naja, war ein kleiner Sturm, ne? Ich so, aber das ist, also in einem Wald,
ich einfach bin
so
fast mitten, gestorben.
Ja, mitten im Wald einfach so, wirklich, also das war unverantwortlich eigentlich. Ja. Naja, aber deswegen würde ich nicht mal in den Wald gehen. Das haben wir gesagt.
Ja. Ach ja.
Naja. Ja. Und dann, versuchen erstmal so weit klarzukommen. Ich glaube, du möchtest jetzt auf die Szene eingehen, noch mit zwischen die Dynamik zwischen Paul und Bastian.
Genau, stimmt, das war ja auch in derselben Nacht. Also davor noch, bevor jemand noch geschrien hat.
Ja, genau. Da kann man noch gerne drauf eingehen. Also die haben natürlich dann so ein bisschen die sagen jetzt, okay, es gibt immer jetzt jemand der Kontrolle, also die eben nachts wach sind und eben Wache schieben. Und das wird immer jemand sein.
Und aufs Feuer aufpasst.
Und aufs Feuer aufpasst, genau.
Hat ja nicht so gut funktioniert.
Hat ja nicht funktioniert. Aber genau, das ist eben noch so. Und dann kommt es zu einer kleinen Gespräch zwischen Bastian und Paul. Paul kommt dann einmal nämlich so an, als Bastian, meine ich. Hat der Wache oder andersrum?
Ist auch jetzt egal. Paul hatte Wache und Basti konnte nicht mehr pennen.
Ah ja, oder so rum. Genau, und Paul hatte dann so ein bisschen erzählt, ey, irgendwie von Anfang an mochte ich die richtig gerne und wir haben doch so eine bestimmte Bindung oder nicht, merkst du es nicht auch? Ja. Und da dachte man kurz so, will der jetzt was? Will
der was von Bastian? Vor allen Dingen, der sagt dann so,
stimmt,
Basti sagt, ja, wir können bestimmt Freunde sein.
Ja, ja. Und
er dann, ja, vielleicht ja auch ein bisschen mehr als Freunde.
Genau, wenn wir wieder raus sind, vielleicht auch ein bisschen mehr als Freunde. Ja. Vielleicht können wir uns besser kennenlernen. Ihr denkt so, hold up. Ich weiß nicht, ob Bastian auf Männer steht. Vielleicht, mal gucken. Wir werden sehen.
Und da war das Feuer schon aus. Das heißt, die sitzen da im Stock, düstern. Die haben sich nicht gegenseitig gesehen. Und hörst nur aus der Stille so, vielleicht sind wir auch mehr als Freunde.
Vielleicht. Vielleicht kann noch mehr gehen.
Ganz naja, unangenehme
Sache. Hätte ja auch was sein können. Ich meine, das hätte er anders ausdrücken können. Klar.
Ja, aber die Situation so.
Ja, ja, also vor allen Dingen, was alles davor passiert ist, einfach so sagen, so, ja. Ey, ich mag dich voll gerne. Ja, schlechter Zeitpunkt, also gut. Ja. Aber naja, ja, das passiert noch, genau, und dann kommt der Schrei.
Genau, und am nächsten Morgen wachen sie auf und Lisbeth ist verbeult und zerkratzt.
Ja.
Meinte aber, sie hätte sich dasselbe angetan, sie wäre gegen einen Baum gelaufen.
Ja.
Nachts.
Passiert.
Ja.
Ja, hat sie ja nichts gesehen, war ja dunkel.
Ja, so. Genau. Dann haben so ein paar Leute so ein bisschen die Gedanken, okay, was ist Georg jetzt?
Ja, ja.
Oder George.
Ich weiß auch nicht, Georg, George, was, wollen wir uns jetzt immer so reinigen, irgendwas?
George.
George.
Georgie.
Georgie.
Gut. Ja. Naja, aber niemand ist so sich ganz so sicher, ob das jetzt tatsächlich ist. Aber der Gedanke schwebt im Raum.
Ja, aber da eben so protective ist, irgendwie ist und manchmal auch also eine sehr unsensible Seite hat, sagen wir es mal so.
Ja, genau.
Hm. Außer bei Lisbeth eigentlich.
Ja, und halt auch grenzüberschreitend
und ist bei starkes. Lisbeth.
Genau, so geht das dann weiter. Die suchen dann immer weiter und Iris und Basti kommen sich immer näher und kommt dann schon die Stelle an im See? Ja, ne? Das ist jetzt schon.
Ja, müsste jetzt kommen und als nächstes müsste dann wieder ein Gewitter kommen.
Das kann sein, ja.
Ja, wir können dann erstmal im See.
Genau, also die suchen dann zu zweit nach den ganzen Leudis. Und dann kommen sie irgendwie auf die Idee, im See zu suchen. Also warten dann so ein bisschen ins Wasser rein. Und da haben sie dann die tolle Idee, noch ein bisschen Deep Talk zu führen.
Ja, im See immer gut.
Genau, und er erzählt dann so ein bisschen davon, was für ein Arsch sein Vater doch ist und dass er Arzt aus einem anderen Grund werden möchte. Er sagt zum Beispiel, er würde gerne kostenlos Behandlung für Flüchtlinge machen.
Ja.
Und sowas. Und sie erzählt hat halt, dass sie einen Ex-Freund hat, der sie halt eingesperrt hat, so hat gekidnappt hat, so, so.
Ja.
Und halt sie seitdem verfolgt hat und sie quasi nirgendwo länger als eine Woche geblieben ist und sich halt über Wasser gehalten hat mit Straßenmusik.
Ja.
Genau. Und das ist halt der Grund, warum sie sich so verfolgt fühlt von allem.
Ja.
Erzählt dann, dass dieser Typ halt rote Haare hat. Und da stockt dann Basti, weil als er vor einem Tag oder so zum Wasser gegangen ist, hatte er das Gefühl gehabt, er hätte was Rotes hinter einem Baum verschwinden sehen.
Ja.
Dachte kurz, das wäre ein Typ, aber hat es dann gesagt, okay, war wahrscheinlich eher ein Reh.
Ja.
Und diese Stocken bemerkt Iris und merkt dann so, kacke, das ist, wird immer wahrscheinlicher, dass er hier ist.
Ja, und dann kommt ja noch das mit dem Gedicht.
Genau, dann kommt noch das Gedicht dazu. Und er ist dann halt der Hauptverdächtige, der hinter allem steckt, dass das Telefon weg ist, dass die Leute verschwunden sind. Aber Iris sagt auch im gleichen Atemzug, irgendwie passt das nicht so ganz. Er ist nicht so der Verstecktyp. So.
Nee, er ist eher der Hau-drauf-Typ.
Ja, genau, er hätte sie schon längst geholt.
Der Psycho eigentlich. Einfach. Er kann sagen, er wird der Psycho.
Genau, also es ist so die einzige Erklärung, die sie haben, aber es passt auch irgendwie nicht.
Ja.
Aber das ist dann halt so der Status quo, mit dem sie gehen. Und ja, dann küssen sie sich.
Ganz
das, süß. Ja, das ist ganz süß. Für mich kam es so ein bisschen out of nowhere.
Echt?
Naja, also in meinem Kopf, ich bin halt ein bisschen altmodisch. Ich kann halt nicht so schnell von einem zum anderen springen, weißt du?
Ja,
in meinem Kopf war der von
ja, also Tag davor noch mit anderen. Das muss ich halt auch sagen. Das fand ich auch ein bisschen zu schnell irgendwie, von wegen, dass auf einmal dann so Sandra völlig egal ist.
Ja.
So. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit er war halt verknallt, verliebt, wie auch immer. Aber er war ja noch nicht, dass sie halt komplett 3 Jahre zusammen waren, weißt du?
Ja, ja.
Die waren ja wirklich noch in der Kennenlernphase, die waren nicht mal zusammen. Es war einfach nur so eine, ich nenne es einfach mal so eine kleine 2 Wochen Sommerliebe. So. Und das erste Mal, erst einmal geküsst, kann man ja auch so sagen.
Ja, ich finde es auch nicht verwerflich.
Nein, verwerflich nicht, aber da kann ich es ein bisschen, aber ich habe mich auch gewundert, so ein bisschen irgendwie, okay, ganz schnell so geswitcht. Aber vielleicht war es ja wirklich dann wirklich nicht lange. So.
Ja,
und
ja.
Dann wollte Basti, wie du schon am Anfang gesagt hast, dass er gar nicht Sandra so toll findet, sondern eben das neue Erlebnis.
Ja, genau.
Ja, und dass er das dann auch da gemerkt hat.
Ja, und da hat er dann halt Iris gefunden mit diesem neuen Erlebnis.
Ja, finde, die sind auch süß zusammen. Ich mag Iris irgendwie total gerne.
Ja, Iris ist ein toller Charakter.
Ja, weil die ja so viele Facetten auch hat irgendwie und dadurch, dass sie auch eben so ein schweres Leben hat, so. Aber trotzdem irgendwie immer so fürs Gute steht so ein bisschen.
Ja, allein wenn du solche Probleme hast wie Iris, dann noch so die Muße zu haben für halt sowas, so ein Hub-Event.
Ja.
Das ist ja für sie nicht nur ein Mittel zum Zweck, dass sie halt mal 5 Tage abschalten kann, sondern sie hat ja wirklich Freude daran.
Ja.
Und wenn du auf der Flucht bist, und das ist sie ja, sie ist ja nirgendwo länger als eine Woche,
ja.
Da noch einen Kopf frei zu kriegen für Hobbys und sowas, das ist schon ein starker Charakter.
Ja.
Also es spricht auf jeden Fall für sie als Charakter.
Absolut. Und genau, dann ist die Szene und dann geht es wieder mal Tag vorbei, wieder niemanden gefunden und ich meine dann, ich weiß nicht, ob es dunkel wird oder nicht, also Dämmerung auf jeden Fall, fängt wieder ein Gewitter an. Doro will wieder auf ihren Hügel und lass mich dahin, ich brauche die Blitze und Paul so, nee Mann, wir müssen jetzt hier irgendwie Schutz suchen, wir haben fast nichts mehr, wir müssen jetzt irgendwo gucken, ob hier irgendwo Schutz ist und er führt sie dann in eine Höhle,
genau. In
ein Gewölbe. Die haben ja immer noch die Verletzten dabei, so einmal sein Hautausschlag und er kriegt auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Grippeerscheinung, einfach so Fieber und Schlappheitsgefühl ebenso. Mhm. Und halt den, der sich ein Bein gebrochen hat. Wie willst du den so einfach transportieren?
Ja. Arne hieß der, glaube ich, oder so.
Ja, irgendwie so.
Egal.
Ja, Arno.
Arno, genau.
Arno?
Ich glaube, Arno war es.
Kann sein. Und wie ein Nebencharakter, einfach der Typ, der nicht laufen kann.
Ja.
Arno.
Ein gebrochenes Bein.
Ja. Und er führt sie halt eben dahin und sagt, hier sind wir zumindest sicher und da müssen sie so abseilen und hier reinlassen und hier, da kommen wir hin und da. Und dann sind sie zumindest erstmal trocken und die freuen sich dann auch erstmal wieder. Nach den ganzen Rückschlägen, die sie überlitten haben, so wenig Essen und nichts gefunden und irgendwie kommen wir nicht voran, keine Hilfe holen, bla bla. Und da freuen sie sich erstmal drüber, dass sie im Trocken sind, in der Höhle sind.
Genau. Und in dieser Höhle finden sie dann einen Schacht, der runterführt.
Ja.
Und da ist es sehr viel wärmer und sehr viel geschützter als in der Höhle.
Ja, nochmal besser.
Genau. Und da entscheidet sich dann darunter. Und das ist dann halt tatsächlich was mit Abseilen und so.
Ach so, in der Höhle noch gar nicht, ne? Stimmt.
Genau, in der Höhle kommt man relativ noch einfach rein. Ja, okay. Dann in der Höhle ist noch mal ein Schacht.
Ja, stimmt.
Da seilen sie sich dann ab. Und da unten ist es dann keine Höhle, sondern das ist Teil einer Gruft oder Teil einer Burg.
Kann man so sagen, ja.
Aus eben diesem Fluch.
Ja.
Und jetzt dreht Doro natürlich vollkommen am Rad. Also, das heißt vollkommen am Rad, aber jetzt ist sie sich hundertprozentig sicher. So, ja, okay, ne?
Ja, das ist es.
Das ist es.
Und da so finden sie auch so eine Gruftkammer, wie du schon sagst, Gruftkammer. Und in dieser Geschichte wird halt auch erzählt, dass der Bruder ja ermordet wird sein Anhang so ein bisschen vom Bruder auch. Und irgendwie so 3, 4, 5 Leute werden ja ermordet von den Wachen und so weiter in dieser Gruft. Und dann genau findet man eben diese Leute auch.
Genau, und es wurde erzählt, dass er enthauptet wurde und dann finden sie ein Skelett ohne Kopf.
Genau, genau.
Und sowas. Und so langsam beginnen die Leute Doro zu glauben.
Und da ist dann nochmal so ein Switch nochmal drin. Also es gab vorher schon immer so kleine Allianzen so von einer Seite zur anderen Seite und da ist wirklich nochmal so, okay, Leute, die Doro jetzt auf einmal glauben und Leute, die immer auch sagen so, man, erzählt doch jetzt keinen Quatsch. Aber das wird so gefestigt, das sind richtig Fronten verhärtet.
Ja, also da ist dann auf jeden Fall ein Dynamikwechsel. Es gibt dann so die Leute, die halt da auf den üblichen Weg halt raus wollen, so, die Idee ist es da halt, die Nacht zu verbringen, dann wieder rauszuklettern
und dann wieder
Hilfe zu holen und dann ab weg.
Ja.
Und langsam glauben halt die Leute, okay, wir haben es hier mit dem Fluch zu tun und Doro weiß, was da zu tun ist dagegen.
Ja.
Und dann kommt etwas heraus. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das rauskommt. Weißt du das noch?
Meinst du das mit Iris?
Nee, das mit Paul.
Man kann vielleicht noch mal vorher einmal noch erwähnen, es ist nicht unbedingt so wichtig, aber dass Iris sagt dann noch irgendwann, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, davor müsste es gewesen sein, dass sie verfolgt wird, weil irgendwann teilt oder beziehungsweise, ich glaube auch in der Höhle dann noch oder in der Gruft im Schacht, teilt irgendwann erstmal oder sehen die eben Zettel so, den die da haben, das Gedicht und die Leute sagen, ey, jetzt Bastia, teil mal, was du gesehen hast, so, wir müssen jetzt zusammenarbeiten so und dann liest halt eben vor, verfolgt und dann fühlt sich Iris da so ein bisschen, ja, Leute, das glaube ich wegen mir, dass ich verfolgt werde, bla bla. Das ist vielleicht noch wichtig.
Stimmt, da sagt Lisbeth ja auch, dass sie Haare gefunden
genau,
hat, rote Haare.
Genau, genau. Und das verdichtet sie auch ein bisschen eben, dass es eben diese Person sein könnte. Aber es spricht auch wenig, es spricht auch was dagegen, sagen wir es mal so. Also es ist noch nicht richtig klar, aber Iris glaubt es halt eben so. Weil er, aber er sagt, sie sagt eben auch so, das passt eigentlich nicht zu ihm und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Genau, und dann kommt halt auch endlich, und dann geht's halt die Dynamik immer so weiter, es schaukelt sich alles hoch, weil die haben nämlich da unten, ja, also gehen auf jeden Fall ja noch weniger Vorräte, weil sie haben ja soweit nichts mitgenommen, alles im Lager gelassen und haben wenig, und irgendwann ist es dann so, ich weiß nicht, ob es davor ist oder danach, meinst du, wird die Höhle
verschlossen? Nee, das ist danach.
Das danach, okay, genau. Gut, dann fängt es erstmal damit an, du meinst, dass eben jetzt was rauskommt, ne?
Das genau, also es kommt raus, irgendwer weiß das und zwingt Paul quasi dazu, das zu sagen, weil
sonst. Das meine ich, ne?
Das kann sein, ja. Und die weiß das von Sandra wiederum.
Ja.
Es kommt raus, dass Paul der Bruder ist von Basti. Ja,
genau.
Und zwar nicht von derselben Mutter, sondern also der Vater ist ein Arsch.
Genau.
Und der hat ständig irgendwas mit irgendwelchen Frauen, hat seine Frau schon öfter betrogen.
Ja.
Und eine dieser Affären hat halt einen Sohn bekommen. Und das ist halt der Paul.
Genau.
Das heißt, die sind Halbbrüder. Nennt man das dann, glaube ich, ne? Wenn es derselbe Vater ist, aber zwei Mütter.
Kann sein, ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall, sie sind Brüder.
Ja.
Und das ist so der Punkt, wo jetzt alle anfangen, Doro zu glauben, weil in diesem Fluch geht es ja auch um zwei Brüder, um einen Reichen, ergo Basti, ja, der Arzt. Und ein Arm, Paul. Ja. Paul ist mit seiner Mutter aufgewachsen, ohne Vater, und die Mutter ist an Krebs gestorben.
Ja.
Der hat es nie leicht gehabt.
Ja.
Und Doro kommt dann auf die wunderbare Idee, deswegen der Fluch ausgelöst wurde, das müsste rückgängig gemacht werden.
Ja.
Der Fluch wurde ausgelöst, weil der reiche Bruder den Armen getötet hat. Und jetzt müsste der arme Bruder den Reichen töten, damit der Fluch aufgehoben wird.
Ja.
da sagen natürlich so die Hauptcharaktere, so Paul, Iris, Steinchen, Basti natürlich auch, weil er soll umgebracht werden. Hast du noch alle? Ja. Aber tatsächlich ist der Hauptteil der Gruppe schweigt erstmal dazu. Und dann passiert es, dass der Ausgang versperrt wird.
Ja.
Das ist ja ein Schacht nach unten und da wird ein Stein draufgerollt.
Ja. Und alle glauben natürlich, oder zumindest die Leute, die darauf den Fluch glauben, so von wegen, okay, wir sind jetzt hier gefangen, weil irgendwie der Fluch wieder, Tristram ist hier und hat diesen Schacht halt zugemacht. Und die anderen überlegen jetzt aber auch schon, die nicht an den Fluch glauben, wie kann das sein? Genau. Also wie kann das passieren? Mein Stein war so schwer, den kriegt man nicht so einfach bewegt.
Genau. Und wer da am meisten dann am Rad dreht, ist George.
Ja.
Weil der ist ja unglaublich hinterher, dass es Lisbeth gut geht.
Mhm.
Und der ist halt bereit, Basti jetzt zu opfern dafür, dass es Lisbeth gut geht.
Absolut.
Der
geht über Leichen.
Ja.
Ja.
Und die anderen können das natürlich nicht glauben. So, Leute, wollt ihr jetzt wirklich Basti umbringen, weil Doro hier irgendwie ein bisschen am Rad dreht?
Ja.
Aber die sagen so, ja, es ist ja alles wahr geworden.
Ja.
Ne? Alles ist so passiert, wie sie es gesagt hat.
Ja.
Und jetzt sind wir hier unten.
Eingesperrt.
Genau.
Und es gibt anscheinend einen Weg. Und ich glaube, die finden ja so noch eine Notiz, wo das traurig draufsteht, ne? So halb gesagt. Das
ja,
Doro entschlüsselt so ein bisschen von wegen so, es müsste halt jemand geopfert werden. Der Bruder eben, der Reiche. Und das ist, wo alles war. Und dann müssen wir wohl loslegen.
Genau. Und dann gibt es so ein bisschen, also es wird darüber geredet. Und es gibt halt diese Lagerbildung. Es passiert aber noch nichts. So,
genau.
Niemand will sich jetzt tatsächlich so die Hände schmutzig machen.
Verständlich. Wo man jetzt aber auch dran denken muss eben, wir haben ja gesagt, das Lager, alles dagelassen. Und die haben auch nicht unendlich trinken.
Genau. Die haben kein Essen, kein Trinken. Beziehungsweise nur wenig trinken.
Ja.
Fackeln
gehen auch zur Neige irgendwann. Also genau. Es wird immer aussichtsloser. Und wir wissen alle, wenn Leute in aussichtslosen Situationen sind, machen sie auch mal Dinge, wo man vorher nicht gedacht hätte, dass sie es machen. Und Leute werden auch verrückter durch eben Wassermangel, Essensmangel. Und dann wird es sich ein bisschen hochgepokert, kann man fast sagen. Und alles staut sich auf. Und dann ist es so, dass gesagt, okay, Bastian, komm mal her.
Ja. Also erstmal wird von ihm verlangt, dass er sich selber umbringt.
Ja, das ist ja auch so gut.
Das macht er natürlich nicht. Ja. Und dann versucht George tatsächlich, ihn umzubringen.
Mhm.
Und Paul erkennt dann halt die Situation so an, so die können die nicht ewig aufhalten.
Ja.
Und schlägt dann vor, hey, wir haben hier einen Kerker. Hier in dem Gedicht stand auch drin, dass er irgendwie seinem Schicksal überlassen werden kann.
Genau, weil er stirbt ja einfach dann, wenn er im Kerker ist und alles und irgendwann stirbt er halt direkt. Genau, es gibt dann noch diesen Versuch irgendwie oder diesen Kampf zwischen George und Paul.
Mhm.
Weil Paul dann auf einmal vorschlägt, nein, Mann, das ist mein Bruder, lass meinen Bruder mal in Ruhe.
Ja,
wir machen hier auf Ehre einen Kampf und wenn ich gewinne, lass ihn in Ruhe und wenn du gewinnst, dann dürft ihr ihn haben.
Ja.
Ich werde mich da nicht einmischen dann. Und Bastian so, nee, hör mal auf jetzt, du bescheißt dich über mein Leben. Stimmt dann aber doch ein bisschen zu. Und was ist? Paul verliert.
Ja.
Der Hund. Und daraufhin ist halt wirklich dieses Tun groß. Aber dann versucht Paul immer noch zu sagen, ey Leute, wir machen das mit dem Kerker.
Genau, genau. Also er schlägt halt das vor, dass man ihn halt in den Kerker sperrt.
Ja,
Macht
sich keine Hände schmutzig.
Genau.
Keiner muss jetzt den letzten Stich irgendwie setzen, weil das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, einen Menschen einfach umzubringen. Kann ich mir vorstellen.
Genau. Und da ist dann halt wichtig, das ist so ein Bodenkerker.
Ja.
Und da wird ein schweres Gitter draufgelegt. Das können nur so stärkere Leute wie Paul und Georg halt.
Ja, oder zwei Leute.
Ja, genau.
Ja.
Und kurz nachdem sie ihn da reingesperrt haben, finden sie dann Ausgang.
Ach, oh, das ist ja verrückt. Ach,
ganz Mensch. Zufällig.
Ganz großer Zufall. Mann, Mann, Mann.
Naja. Dann will Iris natürlich sofort Basti da wieder rausholen.
Ja.
Aber Paul sagt dann, hey, ganz ehrlich, wenn irgendwas auf dem Weg passiert, dann sind sie direkt wieder Basti schuld.
Ja.
Wir lassen ihn hier. Bringen die Leute weg, kommen zurück und holen dann Basti.
Ja.
Das machen sie dann auch. Und
kommen erstmal zu dem anderen Lager wieder hin. Also sie gehen jetzt quasi zum Orga-Team-Lager.
Genau.
Und da ist auch erstmal Essen und Trinken und so weiter, was sie noch da alles haben. Da sind die erstmal wieder glücklich davon. Und eigentlich hat Paul gesagt, okay, du, ihr geht da jetzt, also ihr werdet jetzt da hingeschickt und ich gehe jetzt mit den und den Leuten wieder zurück und hol Basti. Mhm. Aber Iris ist ja jetzt voll in love und will halt nehmen, und das ist mein Basti, ich gehe jetzt ihn sofort holen. Und eigentlich wollte, dass Paul sie eben mitgeht, aber Iris lässt sich dann eben nicht davon beeindrucken und läuft halt los und möchte auf eigene Faust dann Basti wiederholen, weil alle sind in Sicherheit und jetzt geht's um Basti. So, ja. Er soll ja nicht länger noch da in seiner Gruft hängen, und wenn dann wirklich irgendwas passiert.
Und auf dem Weg trifft sie jemanden.
Ja, wen trifft sie denn?
Beziehungsweise sie sieht jemanden.
Ja.
Er bemerkt sie nicht, aber sie ihn.
Ja.
Und zwar ihren Stalker. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Simon. Also ich habe Simon gesagt, wahrscheinlich Simon, aber ich habe mal Simon gesagt.
Ja.
George. Simon.
Simon und George.
Ja.
Genau, den sieht sie und dann weiß sie, okay, der ist hier.
Der ist doch hier.
Ja.
Ja.
Der Scheiße hat was ist damit es zu tun. Sieht auch, dass sie mit irgendwem spricht, aber das kann nicht ganz erkennen, wer das ist.
Genau.
Und verpisst sich dann halt von da, ist dann halt dann wieder bei Basti mit ihm zusammen, zu zweit da.
Ja.
Kriegt aber dieses Gitter nicht hoch, ist zu schwer.
Genau.
Und dann kommen Paul und Lars und noch eine vom Orga-Team.
Was man noch erwähnen muss, übrigens, das habe ich jetzt gerade vergessen, das ist eigentlich relativ wichtig sogar für die Geschichte, in diesem Kerker sind die anderen ja.
Ach ja.
Ja, ich habe es auch völlig vergessen, oh aber Gott. Ist nicht schlimm.
Ja, alle Leute, die verschwunden sind im Wald, sind in diesem Kerker und da finden sie die dann.
Ja.
Mein Gott,
ja. Konnten wir das vergessen. Weiß ich auch nicht, ich habe auch gerade so irgendwie so gar nicht mehr gedacht, aber da sind alle nämlich.
Ja, und die wissen nicht, was passiert.
Weil du gerade eben Lars erwähnt hast, er ist ja eigentlich im Kerker gewesen. Ja, Lars war zum Beispiel dann in der Warze und Sandra waren in diesen Kerker eingesperrt und die haben sie dann befreit. Mhm. Und
die sagen alle, sie wissen nicht, was passiert ist.
Genau.
Sie vermuten, dass ihnen jemand irgendwas einem übergewischt hat und dann sind sie halt in dem Kerker aufgewacht.
Genau.
So. Und irgendjemand hat die mit Essen und Trinken versorgt.
Genau.
Die Zeit über.
Aber Sandra sah ein bisschen besser aus als alle anderen.
Genau, Sandra und Lars, die hat es nicht so doll erwischt. Schwarze hat schon mehr erwischt.
Gelitten, ja.
Genau. Naja.
Das immer dazu.
Ja.
Ja.
Sandra hat übrigens auch, als die Basti umbringen wollen, nichts dagegen gesagt, was ich sehr wild fand.
Nö, warum auch? Ist doch vorbei jetzt.
Ja. Ach ja. Naja. Auf jeden Fall, Basti im Kerker, Iris will ihn rausholen, ist aber zu schwach. Dann kommen Paul, Lars und ich weiß nicht, die andere aus dem Orga-Team.
Ja.
Statist 23.
Nadja. Hat ja können sein, weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung. Und dann so, Iris meinte dann so, jo, hilf mir. Paul dann, ja, warte mal noch mal. Iris ist natürlich absolut so, hä, verstehe ich nicht.
Ja.
Und dann sagt Paul zu Iris so, ja, na, eigentlich solltest du gar nicht hier sein, versteck dich mal.
Ja.
Ja. Macht sie das halt, weil sie jemanden kommen hört und das wahrscheinlich Simon ist, sie versteckt sich dann. Und dann kommt Simon in diesen Kerker rein, zusammen mit Bastis Vater.
Ja, wo kommt der aber wieder her, ey, wirklich? Anfang kurz gesehen, ich war auch wirklich so, was macht also, er hier?
Who the fuck?
Ja, wirklich, also.
Ja.
Das war wild.
Und dann kommt raus, dass hinter der ganzen Geschichte war die ganze Zeit Paul, Lars und Statist Nummer 23.
Und Sandra auch.
Genau, Sandra auch.
Mhm.
Und zwar hat Paul sein Leben lang nie Unterhalt bekommen. Ja. Also die haben immer versucht, den Vater zu kontaktieren, um Unterhalt zu bekommen, haben es nie bekommen. Und der Plan war, dass Paul Sandra auf Basti ansetzt. Dass sie ihn dazu überzeugt, zu diesem Event mitzukommen.
Ja.
Deswegen hatte sie auch plötzlich gar kein Interesse mehr, weil ihre Aufgabe war erfüllt.
Ja.
Das voll gemein, war nur geschauspielert. Ja. Never trust a woman.
Alle gleich.
Frauen.
Nein, Frauen sind toll.
Ja.
Wir lieben sie alle.
Genau. Sie wurde darauf angesetzt, dass er da halt da mitkommt. Und das war halt alles so geplant, dass Basti halt im Endeffekt in diesem Kerker landet. So, dass die den Vater halt erpressen können.
Mhm.
Weil der Vater, also ich denke schon, dass Basti ihm wichtig ist. Ihm ist es aber sehr viel wichtiger, dass Basti seinen Nachnamen trägt. Mhm. Und er möchte keine negative Publicity auf seinen Nachnamen haben.
Also.
Und das weiß halt Paul sehr gut. Und das nutzt er halt in dem Moment. Und das war halt, wie gesagt, alles von ihm geplant. Also der Hautausschlag von Steinchen, das war, da hat er dann letztes Jahr Kräuter gepflanzt. Wo dann,
er hat sich richtig Mühe gegeben bei diesem Plan, wirklich.
Ja,
letztes Jahr schon ins Gehirn gepflanzt von Doro, da dessen gibt's einen Fluch.
Genau.
Wir fahren dieses Jahr wieder dahin, ich habe die ganzen Sachen vorbereitet, die Gedichte und hast du nicht gesehen, alles wird so ein bisschen zusammenpassen und Leute machen ja auch eine Eigendynamik draus, wenn das so ein bisschen so sein könnte, ja, auf einmal ist dann doch genauso. Also
ja.
Ich fand auch richtig, also ich fand diese Auflösung richtig spannend und richtig, richtig cool. Also da war so richtig viel, weil auf einmal ist so Bastian so, ja stimmt, das hat mal irgendwie vor Jahren mal jemanden angerufen. Mein Vater hat auch gesagt, leg mal wieder auf und du rufst ihn wieder an und ich drohe mit Klage und so. Und er dachte nur, das wäre irgendeine Medizinstudentin und so weiter und so fort. Also es wird ganz, ganz viel auf einmal so klar, so oh, krass.
Ja. Also, das ist dieses Typische, was ich bei Ursula Poznanski so liebe und das meinte ich ganz am Anfang, ist, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, und das hatte ich bei Erebus auch, okay, das ist über irgendwas Supernatürliches. Ne?
Ja.
Das ist
irgendwie genau.
So ein Fluch tatsächlich und keine Ahnung, Geister. Und am Ende gibt es aber dann doch eine Erklärung, die irgendwie in die Realität passt.
Ja.
Und das finde ich super geil. Da bei Saeculum noch mehr als bei Erebus, weil bei Erebus ist noch ein bisschen, ja, okay, gut, ne, mit KI und so, so krass ist es KI dann doch nicht. Aber hier bei Saeculum ist es tatsächlich so eine sinnhafte Story, so vielleicht ein bisschen übergeschmückt. So, ich glaube, es gibt auch
natürlich, aber
Orte und Wege, um Basti schneller und effizienter und einfacher zu entführen. Und auch vor allen Dingen mit weniger Faktoren, die schief gehen können.
Ja,
stell dir mal vor, Basti, Hass Mittelalter.
Ja.
So, woher soll Paul das
oder Hass Sandra.
Ja. Naja.
Ja, aber trotzdem einfach cool, cool, einfach so ganz gut, das Ende so richtig, wo er sich alles schließt auf einmal.
Ja.
Genau, Simon und der Vater sind eben dann da und Paul erklärt ihm die ganze Geschichte und so weiter und so fort, dass er eben Unterhalt haben möchte. Dann ist sogar der Vater Maximilian Steffenberg richtig begeistert von ihm. Er denkt so, okay, also ich brauche jetzt anscheinend keinen Vaterschaftstest, so ein bisschen, weil so viel Raffinesse, so, krass, du bist ja richtig
manipulativ. Also er kennt sich im Paul so ein bisschen selber wieder.
Ja, ja, richtig manipulativ und für seinen eigenen Vorteil nutzen und alles Mögliche.
Ja.
Das ist schon, dachte so, ich bin schon stolz auf dich. Und dann so, ja, Geld kriegst du, so ungefähr.
Ja.
So, ich teile dir die 17.000, was es immer sind.
Ja, 100.000 oder so.
Ja, ja, kann sein. Auf jeden Fall, ich zahle dir das, ich habe ja eh genug Geld.
Ja.
Und, dann ist aber eben noch so, dass sich dann Simon wieder einmischt, von wegen, ja, okay, also alle anderen hatten so ein bisschen was zu tun. Jeder hat eine Rolle gehabt ebenso. Die eine vom Orga-Team hat zum Beispiel auch die Sachen dann versteckt, so die Satellitentelefone gesagt, dass sie nicht da sind. Lars sollte auch irgendwie mitspielen, so ein bisschen, dass er eingefangen wird und nicht mehr da ist und so weiter und so fort. Sandra eben, Basti da, alles. Und da hat alles gut funktioniert. Und scheint wohl auch aufzugehen, der Plan, weil der Vater sagt so, yo, ich mach das für dich, cool. Aber jetzt holt Basti da raus, so, ich will keine, jetzt reicht jetzt hier. Spaß vorbei, dann ist aber wieder Simon, der auf einmal sagt, aber du hast mir auch was versprochen. So, ich sollte ja hier ein bisschen rumgeistern und ein bisschen. Ja,
Simon war der Mann fürs Grobe. So, der hat Warze zum Beispiel eins übergehauen. Warze wurde ja nur entführt, weil der hat in der ersten Nacht beim Gewitter halt sofort diese Höhle gefunden.
Ja.
Und das wäre viel zu früh gewesen, um diese Höhle zu finden. Deswegen mussten sie ihn halt aus dem Verkehr ziehen.
Ja, richtig.
Und für sowas war halt Simon dann da. Der hat halt Leuten eins über den Duls gezogen und dann in den Kerker gesteckt.
Genau. Und dann sagt er natürlich, du hast mir was versprochen, ich möchte Iris haben.
Ja.
Weil der einfach ein krasser Stalker ist und Iris hat sich ja befreien können damals, das wird noch mal davor noch ein bisschen erzählt, er hat sich ja irgendwann befreien können, er hat sie eingesperrt, er hat sie manipulativ behandelt, er hat sie wirklich körperlich, geistig misshandelt einfach nur.
Ja.
Irgendwann konnte sie sich losreißen und seitdem ist sie eben auf der Flucht und es hieß dann wohl auch irgendwie so von Simon, wenn ich dich finde, dann so irgendwie, ja, er denkt ja immer noch so ein bisschen, dass es sein Mädchen.
Ja,
so.
Ja, genau.
Das kommt ja dann so ein bisschen raus und dann sagen die erstmal so, ja, aber die ist nicht hier, die Iris und so weiter und so fort. Und Basti kann wenig irgendwie damit anfangen. So, er ist wütend auf seinen Vater, dass der da ist. Er ist wütend auf Paul, dass er alles das organisiert hat, nur um zu sagen, ja, ich bin dein, das Geld zu haben, und er wurde benutzt von allen, ja. So. Er hat einfach darum, benutzt zu werden. Ja. Und er so, ich bin jetzt hier gefangen, jetzt hol ich mich eigentlich hier raus, hier, was soll das? Und
er muss sich auch so dumm vorgehen. Weißt ja. Du? Er ist ja dann auch immer noch in seinem Mittelalterklamotten.
Ja,
so.
Ja,
richtig. Steht so in irgendeinem Kerker. Und denkt sich so, Digga, ich kann jetzt in Berlin auf irgendeiner Scheißmesse sein.
Ja, aber
so.
Das wäre wesentlich entspannter gewesen, ey. Ja. Mann. Hat er doch wieder recht gehabt.
Ja.
Ja, aber dann ist es doch irgendwann so, dann holen sie ihn raus, auf jeden Fall mal hoch. Mhm. Und Paul sagt dann, ja, aber die Iris ist nicht hier, bla bla. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann kommt. Aber irgendwann ist es doch so, dass Iris dann rauskommt.
Simon findet die Hafentasche von Iris.
Stimmt, ja, und die lässt sie ja nie alleine. Die lässt sie nie irgendwo,
genau.
Wenn sie nicht da ist.
Und Simon hat halt mitbekommen, dass da was läuft zwischen Basti und Iris.
Ja.
Und es kommt dann zu der Situation, dass Simon Basti die Augen ausstechen möchte.
Ja.
Und um das halt zu verhindern, kommt Iris raus.
Stimmt.
Und sagt dann hier, hey, na, ich
Schatz,
bin da.
Schatz, ich bin's.
Genau.
Ja, und macht dann so ein bisschen, also auch da ist so ganz. Also
fällt ganz, wieder in ihre alte Rolle zurück.
Genau, aber auch ganz weird. Also so ein bisschen so von, dass er dann ja auch sagt, hey, da bist du ja. Und ach, komm, geh mir nach Hause und da reden wir später drüber. Und du bist doch mein Mädchen und ist doch alles in Ordnung zwischen uns. Und sie dann auch so, ja, ja, ich mach alles, was du sagst. Ja, auch
so ganz unangenehm.
Ja,
so,
ja.
Er sagt dann so, gib mir einen Kuss. Und
ja, 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 ja.
Und dann, ach, das konntest du aber früher auch mal besser, aber das lernst du wieder.
Ja, ja, genau.
Ganz,
ganz, ganz
schwierig. Wenn ich daran denke, kriege ich nur so.
Ja, ganz, ganz schwierige Person. Und Basti natürlich gar nicht mit zufrieden.
Ja.
Und als sie dann, ja, erstmal sagen so, okay, wir gehen jetzt erstmal nach oben so ein bisschen und Basti ist gar nicht mehr zufrieden und alles. Ich weiß gar nicht, wie das dann kam, aber irgendwie ist es doch dann so, dass sie durch diesen Gang halt durchgehen wollen und Basti auf einmal dann so dieses Schwert halt hat.
Genau, Basti hebt ein Schwert auf und geht damit auf Simon los, haut ihm das ins Bein. Ja.
Und man sage mal so, man könnte daran auf jeden Fall versterben, wenn niemand da wäre vielleicht.
Ja, da ist zufällig ein Oberarzt angewiesen.
Ah, gewesen. Gott sei Dank.
Der hat dann ganz schnell einen Druckverband angelegt. Und auch gerade durch diese Aktion, dass Basti sich halt jetzt strafbar gemacht hat, ist halt noch mal mehr, dass er halt keine Strafanzeige, also der Vater keine Strafanzeige stellen wird, weil er natürlich nicht möchte, dass sein wegen seinem Sohn irgendwie schlechte Publicity ist.
Ja.
Das wäre ja die Schlagzeile. So.
Ja.
Sohn von Oberarzt attackiert Mann mit Breitschwert in Gruft.
In Gruft. Geil.
So.
Bildschirm.
Ja.
Ist nee. So.
Genau, und dann sagt er, okay, wir denken uns eine Story aus, ich rufe jemanden an, die kommen mit dem Heli vorbei.
Ja, das Geile ist ja auch, aber ein bisschen geil, also ich muss auch sagen, am Ende, so dieses, wie er es gehandelt hat, weil er wurde ja auch so beschrieben von wegen, okay, er ist gerade wieder ein Mann, weil medizinisch kann er ja alles.
Ja.
Das muss ihn wirklich mal lassen, er ist menschlich ein Arsch und kann nichts, aber medizinisch, im OP-Saal, glaube ich, ist er auch zuständig zum Beispiel, kann er alles.
Ja.
Er ist wirklich super organisiert und das schreibt dann auch so ein bisschen, und Basti sieht dann auch wieder so, es ist der Mann, der dann halt nicht privat ist, sondern im Job ist, der Anweisungen geben kann, klare Kommunikation hat, klar die Sachen benennt, was jetzt zu tun ist und das richtig gut im Griff hat.
Ja.
Und auch sagt, ich kenne hier ganz viele Leute, wir machen das jetzt, Punkt, wir machen das jetzt so. Fertig. Ja. Ich regel das, so wie es immer regelt.
Ja,
Vater genau. Regelt schon.
Ja, genau. Er ist halt so dieser Mensch, ich regel das. Er macht es halt gar nicht, wenn es andere regeln.
Ja.
Deswegen war das so ein bisschen auch Hörner anstoßen, als Paul und der Vater halt aufeinander gestoßen sind, weil die halt so gleich sind.
Ja.
So, die regeln ja beide alles gleich.
Ja, Paul ja genauso.
Und das war dann halt dieser Switch in der Situation. Jetzt war es nicht mehr Pauls Situation, sondern jetzt ist das wie heißt der Vater nochmal?
Maximilian.
Maximilians Situation.
Ja, auch mit der Medizinname.
Ja.
Maximilian Steffenberg. Ja, genau. Und dann ist es auf einmal so, okay, wir gehen jetzt nach oben. Er ruft, ich weiß gar nicht, sie haben, glaube ich, ein Satellitentelefon irgendwie dabei gehabt.
Ja,
auf jeden Fall.
Das war ja weg.
Genau, war ja also weg.
War ja
und die hatten es dann. Dann haben sie schnell, er hat dann gesagt, er hat ein paar Kontakte spielen lassen, schnell einen Helikopter, ohne zu Fragen zu stellen, aber lass mal Helikopter herkommen, aber stellt keine Fragen.
Ja.
Ihr schuldet mir noch irgendwas oder so, keine Ahnung, und dann direkt Helikopter dahin und Simon abtransportiert, ins Krankenhaus gebracht. Und dann ist, ich sag mal, die Geschichte mit dem ganzen Saekulum erstmal vorbei, oder? Oder kommt da noch irgendwas? Ich glaube, dann kommt es einen Zeitsprung, oder?
Ja, genau. Also es gibt dann so einen kleinen Zeitsprung, was wir auch vergessen haben, was mir gerade einfällt.
Oh Gott.
Das Amulett.
Ah!
Warum das so wichtig war.
Lies ja, mal. Okay, ist schon eine Nebengeschichte. Aber
ja, es ist eine Nebengeschichte, aber das wird halt am Ende dann noch mal ein bisschen aufgeklärt.
Stimmt.
Und zwar, das Amulett war so wichtig, weil in dem Amulett drin waren die Epilepsie-Tabletten für Lisbeth. Und Lisbeth ist Epileptikerin und das war auch der Schrei in der Nacht.
Ja.
Die hatte halt einen Anfall, weil sie ihre Medikamente nicht mehr nehmen konnte.
Ja.
Genau, und das war auch nicht geplant von der richtigen Orga. Es war nicht geplant, dass das weg war. Es war nämlich eine persönliche Vendetta.
Ja.
Und das kommt dann im Nachhinein raus. Also es gibt dann einen Zeitsprung im Buch. Witzigerweise wieder auf dem Mittelaltermarkt.
Ja.
Basti trifft auf Sandra, der die Situation natürlich ein bisschen sehr unangenehm ist jetzt.
Klar.
Es kommt dann raus, dass Sandra das halt gemacht hat, weil sie unglaublich verliebt war in Paul und ihm da halt damit gefallen
Deswegen wollte. Hat sie ihm auch ungeholfen zum Teil.
Genau. Aber Paul hat sie übelst geghostet nach der ganzen Geschichte.
Ja.
Und sie ist voll aufgelöst deswegen. Und Basti spricht sie dann an, weil Sandra war ja in dem Kerker und da hat dann Basti danach was gefunden.
Ja.
Das war das Amulett.
Richtig.
Und wie es dann rausgekommen ist, ist Sandra das übelst auf den Sack gegangen, dass alle immer eine Augen für Lisbeth hatten.
Die ist halt so wunderschön.
Genau. Und die Erfahrung hat halt gezeigt, wenn Typen rausgefunden haben, dass Lisbeth Epilepsie hat, dann fanden die sie plötzlich ganz unattraktiv.
Das finde ich ganz komisch. Das fand ich auch ein bisschen, also das fand ich so wirklich ganz komisch. Und deswegen ist sie ja auch mit George zusammen, weil, also zumindest an dem Punkt noch davor.
Und deswegen ist sie auch so besorgt immer um sie.
Genau, deswegen ist sie erstmal immer so besorgt. Aber auch sie sagt immer so, ja, er ist halt der Einzige, der geblieben ist, so ein bisschen.
Ja,
genau. Wo ich mich frage so, also was ist das, also
ja, Epilepsie, warum? Also ich habe zwei Epileptiker in der Familie, meine Schwester und meinen Vater.
Ja.
Also das ist schon erschreckend, wenn man sowas
natürlich erschreckend, aber ist doch nicht das, also das macht den Menschen ja nicht weniger.
Ja,
also so, von wegen so, ich kann mit dir keine Zeit mehr verbringen, weil du Epileptiker bist. Also
vor allen Dingen, also
fand ich ganz wild.
Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen der Krankheit,
aber
die meisten Epileptiker, die haben ja jetzt nicht irgendwie jede Woche einen Anfall.
Nee.
Gerade wenn es Medikamente angibt, im besten Fall haben die nie einen Anfall.
Genau, dafür gibt's ja Medikamente, aber trotzdem kann ja mal passieren. Und selbst dann ist es ja so, ey, ja und?
Ja.
Also fand ich schon krass. Aber genau, das war eben Sandra, die es ausgelöst hat, weil die eben total eifersüchtig ist eben auf Lisbeth.
Hm.
Und da spannend jetzt auch, ich glaube ja, dann ist also trifft Sandra so, das ist erstmal vorbei. Sie trifft er auch noch Lisbeth?
Genau, danach trifft er auf Lisbeth.
Genau.
Petzt dann.
Ja, genau.
ist richtig am Snitchen, kann ich aber auch in dem Fall nachvollziehen.
Safe, warum auch nicht? Er wurde auch nur benutzt.
Ja, und tatsächlich kommt dann auch irgendwie noch, wird beiläufig erwähnt, dass sie sich dann auch von George getrennt hat.
Genau, weil sie auch plötzlich erkannt hat irgendwie so, okay, wie ist das doch nicht vielleicht das, was ich brauche.
Toxic
und ich bin halt auch eine eigenständige Person.
Ja.
Also es gab dann, auch wenn da ganz viel schiefgelaufen ist, beziehungsweise eben auch ganz viel Drama war und auch viele Sachen zerbrochen sind, kann man trotzdem daraus ziehen, dass auch viele gute Sachen daraus entstanden sind.
Auch sagen, persönlich gesehen, selbst wenn es so eine Notsituation wäre,
ja.
Aber wenn ich jetzt mit unserem Freundeskreis zum Beispiel irgendwo eingesperrt werde und irgendwer kommt auf die Idee, jemand anderen abzukommen, auch wenn es ich nicht bin, ich würde die Person mit anderen Augen sehen danach.
Safe. Also 100%. Also das glaube ich auch. Man weiß immer nicht. Also ich würde auch jetzt erstmal sagen, so jemand umbringen, gar keinen Fall. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in solchen Ausnahmesituationen, okay, wir sind hier gefangen, wir haben kein Essen, wir haben kein Trinken. Wenn wir jetzt weitermachen, sterben wir ja alle in 2 Tagen. So kann ich mir schon mal vorstellen, dass es eine Ausnahmesituation ist.
Ich glaube,
ich kann mir auch vorstellen, dass niemand irgendwie auf die Idee kommen würde und sagen, so ja. Der Fluch und jemand abstechen, dann kommen wir raus. Also
ich weiß nicht. also nicht mit Abstechen und so, aber wir haben ja schon ein paar esoterische Freunde.
Ja, gut, aber ist ja nichts Schlimmes. Also ich meine jetzt so, ich glaube.
Was ich damit sagen möchte, ich glaube, es gibt schon Leute in unserem Umfeld, die daran glauben würden.
Ich würde auch nicht ausschließen, ob ich da vielleicht dann nicht irgendwie, weil wenn so viel passiert, naja, pass auf, wenn so viel passiert, was davon gesagt wurde, ich bin der Erste, der wahrscheinlich sagt, nee, also das kann nicht stimmen. Aber ich glaube, wenn wirklich an diesem Punkt ist, wo du hast nichts, also ist alles wahr geworden und du bist in einer Situation, dass du vielleicht stirbst, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht auch mal, weil mein Gott, man sagt ja zum Beispiel, oh, mein Gott oder irgendwie sowas oder irgendwas, also ich zum Beispiel glaube ja an Gott, kann ich nicht sagen, warum, aber es ist einfach so. Und wenn man die ganze Welt mal betrachtet, die ganze Erde, was alles an Zufällen passiert ist, damit wir hier gerade sitzen, warum soll es das nicht geben? Das ist ja so ein bisschen wie Aliens.
Ja.
So, Also wer sagt man, also sagen Leute, es gibt keine Aliens, aber wie? Also das Universum ist unendlich groß, warum sollen wir die einzigen sein, die so eine Lebensform sind?
Woher wissen wir, dass die Erde nicht eine riesige Schildkröte ist?
So, schöner Bogen zurückgespannt. Nee, aber deswegen, ja, das kann man sich nicht vorstellen, glaube ich, in so einer Situation.
Ja. Irgendwie. Ja, das stimmt.
Also, deswegen.
Aber alles in mir schreit da, nee, bei mir
auch. Also ich bin auch so, auf gar keinen Fall. Aber also ja. Wenn es jetzt, was wäre dann passiert, wenn es irgendwie, also ja, es ist bei was sind Paul die Geschichte und die ganzen Sachen organisiert, klar. Aber ja, es ist, ich würde halt nicht in den Wald gehen, Punkt.
Ich hasse den
Wald. Ich hasse den Wald, ich hasse Natur.
Ja.
Ja, genau. Ach, schön. Ja, aber das Schöne ist noch, genau, das wollte ich sagen, so dass sie dann gelernt hat, dass sie auch alleine klarkommt und dass Basti und Iris sich gefunden haben.
Genau, und Iris muss nicht mehr weglaufen.
Genau, weil nämlich der Vater dann auch geholfen hat, Simon in der Psychiatrie zu stecken. Das heißt, er ist da auf jeden Fall sicher und er kommt da auch so schnell nicht raus, weil er halt Psychopath ist. So. Das heißt, da ist sie wirklich, oder hat sie keine Angst, natürlich ist immer noch so ein bisschen, dass vielleicht mal ausbricht oder irgendwie irgendwann kommt da wohl raus. Aber die sind zusammengezogen, ganz sweet, die beiden, weil Iris hatte ja sonst keine Wohnung und er ist ausgezogen von seinem Vater. Wahrscheinlich wird noch immer ein bisschen unterstützt. Nee, stimmt gar nicht.
Er arbeitet. Genau, er hat jetzt einen Job, er ist ein Barkeeper.
Ja. Er ist in einem Restaurant da und dann trifft ihn noch so einen alten Freund so ein bisschen wieder.
Paul,
ja, genau, erstmal seine Freunde und irgendwie die anderen Freunde, so Steinchen und Warze und so, trifft er wieder und die Paul kommt auch in das Restaurant dann rein und die gehen weg, weil sie Paul jetzt hassen.
Ja.
So, einfach weil er das alles organisiert hat. Verständlich.
Ja.
Aber Paul sagt dann, ey, pass mal auf, ich wollte mal mit dir reden. Und eigentlich hat Basti immer ihn abgeblockt und wollte nichts mit ihm zu tun haben, auch wenn die jetzt Brüder sind.
Ja.
Aber irgendwann kommt er einfach bei ihm im Restaurant vorbei und er muss halt mit ihm reden. Und dann sagt er einfach nur so ganz kurz angeboten, ey, ja, Vaterschaftstest wurde gemacht. Das ist mein Vater, auch wenn es vorher schon ein bisschen klar war, wir sind Brüder. Und mehr wollte er eigentlich auch gar nicht sagen. Ich glaube noch, Paul hofft immer noch so ein bisschen, dass sie so Brüder werden, weil er hatte ja nie so eine Familie so richtig. Basti hat aber eigentlich gar keinen Bock drauf.
Das hatte ich auch immer das Gefühl. Ich hatte nie das Gefühl, dass das von Paul was Persönliches war, sondern halt das der einzige Weg, den er gesehen hat, um irgendwie Gerechtigkeit für sich selber zu finden.
Ja, weil er kam ja sonst nicht an den Vater ran. Ja.
Und ich glaube auch wirklich, dass es ihm leid tat. Also, was heißt, ich glaube das auch wirklich. Ich glaube, dass der Charakter so geschrieben wurde.
Dass es ihm leid tut. Glaube ich auch. Und er hat es ja auch da angedeutet, er hat es ja versucht, eben anrufen und vor der Tür stehen so ein bisschen und wo die Mutter dann auch verstorben ist. Und das hat ja alles nicht funktioniert.
Ja.
Und dann wurde es ja noch viel schwieriger, als er dann alleine war. Und es war halt seine einzige Möglichkeit so ein bisschen. Und da kommt man es dann, also, ich sag mal, so zu 5% konnte ich noch nachvollziehen, 5-10% vielleicht, dass ich sage, ah, Paul, okay, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber hätten wir auch wirklich vielleicht eine andere Lösung finden können.
Ja.
Ja. Aber trotzdem irgendwie ein schönes Ende, weil Iris hat dann noch, die ist ja sehr musikalisch, hat noch ein schönes Lied geschrieben für wie heißt er jetzt, Basti? Das da heißt nämlich,
ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß nicht, wie es ausspricht. Planxty, Bastian.
Ach so.
Ja. Hat ja immer so verschiedene Stücke gespielt während des Buches, immer so, dass sie ja dieses begleitet hat, die ganze Szenerie
mit ja, genau.
Fröhlicher Musik, vielleicht mal düsterer Musik und so ein bisschen.
Es wurde ja auch gesagt, dass dieses Planxty ist irgendwie ein besonderer schottischer Stil, glaube ich, wenn du genau halt für eine Person ein Lied schreibst.
Ja, genau, richtig. Und das hat sie eben für Basti geschrieben. Ganz sweet.
Ja,
finde ich auch. Ganz süß.
Und damit hat sich die Geschichte auch abgeschlossen.
Ja.
Ich finde, das Ende ist super geil.
Finde ich auch. Ich finde auch wirklich dann, dass mit dem Vater auch und so, wo alles so seine Rundung bekommt, dass alles so zusammengehört und oh, mega. Und das auch ein schönes Ende ist.
Ja.
Also auch, dass es nicht nur alle irgendwie jetzt so happy Freude sind, sondern einfach auch so Dynamiken immer auch verstehen, so dass Leute sich eben auseinandergelebt haben, auseinandergebrochen sind durch die ganzen Aktionen. Finde ich auch irgendwie, finde ich einfach gut.
Ja, es ist halt das Leben, ne? Also.
Ja.
Das Leben ist
ein Wald. Wenn es zugeht, geht auch eine Tür auf.
Oh, sehr schön. Boah. Dichter und auch Denker.
Das sind die Deutschen, so ist es. Schön.
Ach ja. Ich liebe dieses Buch. Ich habe es jetzt mehrmals gelesen.
Ja.
Ich habe es das erste Mal gelesen, da war ich 16.
Mhm, okay.
Und
jetzt bist du 17, das muss wissen, Leute.
Ja, genau. 17,5 bitte.
Ja, Entschuldigung. Du hast ja bald Geburtstag.
Ja, wir haben bald Geburtstag.
Wir haben selben Tag Geburtstag übrigens.
Ja. Nur ein paar Jahre auseinander.
Zwei, ne?
Ja.
Ja.
Also du bist dann jetzt 19.
Ich bin jetzt 19 geworden, genau. Also ich werd jetzt dann, ich werd mal 20 und du wirst dann 18.
Ja.
Ich will gar nicht nochmal 20 sein, wenn ich ehrlich bin.
Ich möchte auch nicht nochmal 20 sein.
Naja, gut. Nee, aber es ist wirklich ein schönes Buch. Mit 16 das erste Mal gelesen?
Ja. Und
immer wieder gelesen noch anscheinend.
Ja, also öfters wieder gelesen. Ich bin so ein Typ, ich lese nicht sonderlich viele neue Bücher, sondern die, ich habe so meinen Kader an Büchern, die ich gerne lese, und die lese ich auch immer wieder. Mhm. Also ich lese auch irgendwie jedes zweite Weihnachten hinter verzauberten Fenstern. So eine Kindergeschichte.
Kenn ich nicht.
Aber ja.
Ja, aber I don't know. Ja, aber ich kenne es so ein bisschen mit Hörbüchern. Ich zum Beispiel Harry Potter Hörbücher oder Tribute von Panem oder so, habe ich auch schon etliche Male gehört. So, man hat einfach so viel gut Sachen, die man dann so gerne hat.
Das nächste auf meiner Liste ist Talamus, auch von Ursula Poznanski. Mm. Das wurde mir empfohlen von der Barkeeperin.
Okay.
Ich habe es nur noch nicht gefunden. Ich müsste es mir dann bestellen. Und
Ah, gibt es in der Bibliothek nicht?
Ich war bei Thalia, ich habe es nicht gesehen.
Und in der Stadtbibliothek?
Habe ich noch nicht geguckt.
Kannst du sonst da, weil das kostet nichts. Also ich glaube, 24 Euro kostet das ein Jahr. Und dann kannst du ein Jahr halt Sachen, Bücher ausleihen. Habe ich auch gemacht. Ja, erstmal vielen Dank für deine Empfehlung. Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es auch richtig cool, mal wieder so ein Buch komplett durchzusprechen. Das ist ja auch länger nicht passiert. Mhm. Von vorne nach hinten und dann auch einmal so die Charaktere so einzugehen. Das hat wirklich mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gerne, wenn du. Ich werde mir auf jeden Fall. Ich habe noch ein anderes Buch auf der Liste. Ich lese gerade noch eins zu Ende. Ich verrate jetzt nicht was. Danach kommt ein anderes Buch, was ich lese. Aber dann möchte ich Erebos 2 lesen. Mhm. Das habe ich mir so vorgenommen. Und dann kommt sicherlich noch mal irgendwas anderes zu Ursula Poznanski. Weil die einfach sehr cool schreibt. Und halt auch, ist ja Jugendbücher auch, muss man so sagen. Ja. So junge Erwachsene, Jugendbücher, die kann man halt gut weglesen. Ist einfach sehr nice. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Oder hast du noch irgendwas zu sagen?
Nö, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Also bist du immer ein gern gesehener Gast. Und dann, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Papierschnitt, vergesst nicht, euer Pflaster abzuziehen. Bis dann. Sagst du auch noch Tschüss, oder?
Tschüssi.
Tschüssi.